Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo vom Battlefield Berlin. Herzlich willkommen bei Plattsport. Plattsport Berlin, das neue Format. Mit mir, Martin Tetzlaff, mit vielen tollen Gästen und heute, ja, dem wahnsinnig tollen Thema Berlin. Und was hier so fußballmäßig in den letzten paar Tagen abgegangen ist. Da ist eine Menge abgegangen. Dies ist die 72. Folge. Bin schon ganz aufgeregt, weil so tolle Gäste da sind. Ja, bei Hertha ist eine Bombe geplatzt. Und bei Union gucken wir uns mal an, ob zwei Niederlagen am Folge der Beginn einer negativen Serie sind. Schauen wir mal. Wir haben heute Vertreter beider Vereine da. Fans und Beobachter, ehemalige Präsidiumsmitglieder. Wo fangen wir an? Blau oder rot?
Blau.
Fangen wir mal blau an. Da haben wir in der linken Ecke aus Spandau Präsidiumsmitglied bei Plattsport seit einem Jahr oder noch ein bisschen länger. Der unerreichte und wirklich wieder heute sehr gut gelaunte, gerade nach Hause gekehrte Rolf Grande. Hallo, Rolf.
Einen wunderschönen guten Abend, Martin.
Geht's dir gut? Ist jetzt wieder alles gut, wo Preetz endlich nach 100 Jahren weg ist?
Also tatsächlich bin ich der Meinung, dass Michael Preetz insgesamt einen sehr guten Job gemacht hat. Deswegen kann ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine Sektflasche aufmache. Aber am Ende war es jetzt einfach notwendig, da einen Wechsel zu machen, weil er ist jetzt am Ende verantwortlich gewesen für den Kader und daran musste er sich messen lassen und jetzt war der Weg zu Ende.
Also du machst jetzt keinen Sekt auf, aber vielleicht einen Lipton-Eistee so?
Nein, also das betrachte ich tatsächlich ganz, ganz nüchtern. Es musste jetzt sein.
Schulli sollte drin sein.
Wir gehen gleich in die rechte Ecke. Wir bleiben noch bei der linken Ecke.
Einspruch, ich sitze niemals in der rechten Ecke.
Dann sitzt du in der oberen Ecke, oben links.
Meinetwegen das.
So, also Rolf kommt gleich wieder zu Wort. Die obere linke Ecke mischt sich schon mal ein, aber ich mache nochmal weiter mit der blauen Ecke. Wir haben heute auch einen Mann dabei, der war bis letztes Jahr im November, Oktober, sagt er uns gleich, Präsidiumsmitglied bei Hertha BSC. Der Mann heißt Marco Wurzbach. Wurzbacher, so ist richtig, ne? Wurzbacher, genau.
Ja, genau. Schönen guten Abend.
Hallo Marco, wie geht's dir denn?
Ja, ganz gut soweit. Man braucht ja immer so das Restwochenende nach einem Hertha-Spiel gerade, um die Stimmung wieder umzubiegen. Aber jetzt ist Montagabend, jetzt geht's wieder.
Wie sind so die seismischen Ausschläge gewesen bei dir so nach dem Hertha-Beben?
Ja, also es hat sich ja dann doch schon so ein bisschen angedeutet gehabt und am Ende, glaube ich, kommt jetzt wieder mein grundlegender Optimismus durch, dass es einfach nur besser werden muss und kann und wird.
Wir vertiefen auch dieses Thema gleich, ob es jetzt wirklich besser wird und was dazu geführt hat. Wir gehen in die andere Ecke, nicht in die rechte Ecke, in die rote Ecke, in die rot-weiße Ecke. Da steht mit 78 Kilogramm Kampfgewicht, auch Präsidiumsmitglied bei Plattsport seit für 300 Jahren, der unerreichte und ja, oberschöne Weiderer Ralf Politz. Hallo Ralf.
Hallo Martin.
Und wie geht es dir so nach dem Wochenende?
Mir ging es nie besser. Die Erfolgsspur von Union geht weiter. Egal. Hauptsache Bundesliga.
Aber die haben doch gerade zwei Spiele verloren. Das nennt man doch nicht Erfolgsspur, oder?
Oh, ist das ein Drama.
Haben sie nicht. Böswillige Erfindung der Medien.
Ja, haben sie nicht. Definitiv nicht. Also erfolgreich wie nie. Platz 8. Wir waren noch nie so erfolgreich. Alles gut. Zwei Spiele in Folge. Davon kann Hertha nur träumen, wenn sie sagen würden, wir hätten nur zwei Spiele in Folge verloren.
wie kriege ich jetzt den Faden wieder aufgenommen? Ich mache einfach weiter. Ebenso in der rot-weißen Ecke oben links haben wir ja schon mehrfach Zwischenrufe vernommen, ja, vom Hofberichterstatter des Kultclubs aus Berlin-Ost.
Boah, aus jetzt haust du aber rein.
Ja, komm.
Also jetzt mal ganz ehrlich, herzlichen Dank, guten Abend, aber da sind schon mindestens zwei Fehler. Kultclub ist ja nur eine Außenbetrachtung und Hofberichterstatter ist ein bisschen despektierlich. Also wenn du nicht willst, dass ich mich hier gleich ausklinge. linke und in die blaue Ecke wechsle, dann sollten wir jetzt tunlichst zu einem normalen Modus Vivendi kommen. Guten Abend erstmal.
Ja, Abend. Ihr habt ihn schon längst erkannt, es ist der unerreichte und Berliner kurierische Matthias Bunkus alias Bunky. Hallo Bunky.
Hi.
Du bist schon warm?
Was?
Naja, wo, warm gelaufen.
Ja. Ja. I'm on fire, oder wie es so schön heißt.
Top-Temperatur für diesen Podcast.
Ich habe heute extra das Bad geputzt als leichtes Vorschwitzen, ne, so anschwitzen am Spieltag, soll man das ja. Und dann bin ich jetzt voll fokussiert und ich denke nur von Podcast zu Podcast.
Dann haben wir ja viel vor heute.
Ja.
No. Also
aber wir waren ja eigentlich gerade so schön in der blauen Ecke oder sonst wie. Also da traten ja, wenn ich das richtig gehört habe von den Kollegen, schon zwei leicht divergierende Ansätze
zur
Beurteilung.
Das machen wir gleich. Also, ja.
Ach so, gut.
Sei denn, du willst heute der Moderator der 72. Folge Plattsport werden, dann lehne ich mich zurück und werde auch rot.
Ja, du bist doch eh rot.
Ja, aber wenn ich dauernd zwischen Rot und Blau hin und her wechseln muss, wegen dir, weil du dich dauernd bei Blau einmischst, dann wird's lila und das will hier keiner.
Nee, für Aue ist hier keiner. Andere Lilas kenne ich nicht.
Lieber lila als Weinrot.
Oh.
Ja. Moi, ey. Das wäre jetzt die passende Stelle, um Erik von der Gegengraden einzuspielen, genau. Oder? Mit Rot und Weiß in die Farben von Berlin.
Ja, nicht
und blau, niemals
nicht
rot grün, wie Wein heißt.
Und niemals rot wie Wein.
Genau. Sehr schönes Lied übrigens. Übrigens ist es Erich Lautenschwieger von Prag eigentlich, ne? Falls das jemand nicht wusste.
Nee, weiß eigentlich keiner, der Union Berlin kennt. Den hat noch nie einer gehört. Quatsch. Nein.
Ja, ist also wie Christian Arbeit, kennt auch keiner.
Nee. Also man erkennt ihn nicht mehr. So, das ist was anderes. Erik war, kleine Fußnote, nur letztes Jahr sein letztes Konzert mit Prag, auch mein letztes Konzert, was ich besucht habe, damals in der Alten Försterei Prag.
Da waren wir ja beide gleichzeitig da.
Da waren viele da.
Also das war eine sehr schöne Zeit, da konnte man noch irgendwo hin.
Das war geil, das war ein richtig geiles, schönes Konzert und denken wir immer noch dran zurück. Gestern vor einem Jahr war ich das letzte Mal tanzen.
Also jetzt bin ich mal übrigens ganz optimistisch. Ich habe heute Konzertkarten gebucht. Mhm. Für Ende August für Element of Crime in einem in Hoppegarten auf der Galopprennbahn und es nennt sich Strandkorb-Konzert. Das heißt, selbst wenn du nur ein Ticket haben willst, musst du zwei buchen, weil in deinem Strandkorb darf ja kein anderer mit rein. Aber ich bin mal optimistisch, dass Ende August am 28.01. Union an dem Tag nicht spielt und wenn zu Hause, dass ich es rechtzeitig aus der Försterei dahin schaffe. Und zweitens halt, bis dahin Corona soweit eingeimpft ist und zumindest die sommerlichen Hilfestellungen der Natur gegeben sind, dass man sich halt ein bisschen mehr wieder wie ein normaler Mensch bewegen kann. Also ich habe es heute gebucht, ich bin optimistisch und ich glaube an das Gute im Menschen. Punkt.
Glaubst du auch an die Impfgeschwindigkeit? Also ich war gestern auf dem Impfrechner vom Tagesspiegel und habe festgestellt, ich gehöre zwar zu den systemrelevanten Berufen bin frühestens Ende Mai, Mitte August mit dem Impfen dran. Also vor
ja,
dem
ich glaube aber, dass diese Herdenimmunität, die man ja anstrebt, wird ja mit jedem Tag, ja, es ist mir viel zu langsam, ja, da ist garantiert sind Fehler gemacht worden, aber mit jedem Tag mehr kommen ja ein paar Leute mehr in die sichere Zone. Und je weniger, ich denke mal, wir werden aus Israel in ungefähr 8 Wochen, weil die dürfen ja anders mit ihren Gesundheitsdaten da umgehen, hören, wie weit Geimpfte überhaupt noch in der Lage sind, andere anzustecken. Das ist ja immer noch die große Frage. Und wenn das sich dann wirklich rauskristallisieren sollte, dass Geimpfte auch das nicht mehr können, dann wird die Normalität peu à peu, sage ich mal, einkehren. Und ich bin für jedes Stückchen mehr Normalität dankbar.
Gibt es hier Widerspruch?
So, meine Damen und Herren, das war der Podcast mit dem neuen Virologen, Professor Dr. Bunky.
Ja, Drosten konnte gerade nicht. Den habe ich runtergeschickt zum Bier holen.
Aber ich finde tatsächlich, Fehler wurden gemacht, passt ganz gut, ne? Weil bei Hertha wurden ja tatsächlich auch diese Saison ein paar Fehler gemacht.
Wer ist denn bei Hertha BSC Merkel und wer ist denn bei Hertha BSC Spahn? Könnt ihr mir das mal erklären? Marco, kannst du das erklären?
Also,
Kram Kartenbauer bei Hertha BSC.
Also, lange Jahre dabei, viele Jugendliche haben niemand anders erlebt, als diese Kanzlerin oder diesen Geschäftsführer, dann war das wohl Michael Preetz. Was war die zweite Frage? Spahn und Kram-Karrenbauer wollte es noch wissen. Spahn, der aufstrebende, junge, dynamische, weiß ich nicht, ob ich den irgendwie so eindeutig besetzen
müssen
kann.
Müssen wir jetzt den neuen CEO, wie heißt er, Schmidt, ne? Der ehemalige Sky-Mensch, müssten wir den jetzt als Herrn Söder betrachten?
Also ich glaube, diese Analogien bringen uns in der Form nicht weiter.
Aber dann lass uns ja Noch mal ganz kurz ein bisschen so ein halbes Jahr in die Vergangenheit gehen. Und dann, Marco, du warst Präsidiumsmitglied bei Hertha BSC. Erstmal, wie wird man das überhaupt? Und warum hast du dieses Amt angestrebt damals?
Okay, also man wird es, indem man von der Mitgliederversammlung des eingetragenen Vereins gewählt wird. Ansonsten muss ich jetzt wahrscheinlich zur Beantwortung der Frage so ein ganz bisschen ausholen. Meine Hertha Vergangenheit zieht sich ja jetzt auch schon über einige Jahrzehnte. Ich glaube, mein erstes Heimspiel war 1991 im November gegen den FC Remscheid vor 4.500 Zuschauern.
IVL Remscheid.
Sehr kalten, regnerischen Tag. Aber an dem Tag hat es mich gepackt. 10 Jahre später habe ich mit zwei Bekannten ein Internetportal für Hertha-Fans gegründet, Hertha Insight. In den darauffolgenden Monaten und Jahren habe ich mich sehr intensiv mit dem Geschehen bei Hertha BSC auseinandergesetzt. Und bin aber selber immer der Meinung, wenn man hart kritisiert und sich dazu äußert, sollte man sich eigentlich auch der Verantwortung stellen. Deswegen habe ich auch schon, wann war das, 2004, glaube ich, mal für den damaligen Aufsichtsrat kandidiert. Bin damals nicht gewählt worden, war aber alle Jahre, über die ganzen Jahre dicht am Vereinsgeschehen dran. Und im November oder Ende 2011, muss ich sagen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Monat es war, hatten wir ein Hertha Insight-User-Treffen, zu dem zwei damalige Präsidiumsmitglieder, Thorsten Manske und Michael Otto, erschienen sind. Und im Laufe des Abends hatte ich dann mit Thorsten Manske sehr intensive Diskussionen über die Fan-Themen und irgendwann meinte er dann, wenn wir hier über das ganze Thema reden, hast du dir mal überlegt, ob du nicht fürs Präsidium kandidieren möchtest. Das habe ich mir dann damals durch den Kopf gehen lassen, mit meinem Umfeld besprochen, auch mit dem Präsidenten ein Gespräch vereinbart, weil mir es wichtig war, nicht so in diese Fan-Ecke gedrängt zu werden, so als der Alibi-Fan, der dann jetzt möglicherweise im Präsidium dabei sein darf. Und am Ende habe ich den Eindruck gewonnen, dass das was werden könnte, habe mich zur Wahl gestellt und bin dann eben auch im Mai 2012 ins Präsidium gewählt worden.
Und was hast du für einen Eindruck gehabt von deiner Zeit als Präsidiumsmitglied, inwiefern du für den Verein irgendwie auch wirken konntest, was du verändern konntest, qua deiner eigenen Person?
Also ich glaube, es gibt schon einige Punkte, in denen ich mich gut einbringen konnte. Insgesamt muss ich sagen, insbesondere am Anfang wurde ich in meiner, ich sag mal vorsichtig, jugendlichen Dynamik ganz schön eingebremst. Am Ende ist auch Vereinspolitik dann doch irgendwie Politik und nicht alles, nicht jede Idee, die man hat, möchte von so einem Gremium besprochen werden. Von daher musste ich lernen, meine Kämpfe weise zu wählen und insbesondere die Themen anzuschieben, die mir besonders wichtig waren. Davon konnten wir einiges umsetzen. Ich glaube, es wäre mehr gegangen, aber ich glaube, das hängt natürlich auch von so einem Gremium ab, was natürlich relativ heterogen besetzt ist und wo eben auch nicht jeder innerhalb dieses Ehrenamts den unbedingten Willen hat, sich eben mit allem, was er hat, für den Verein einzusetzen.
Ich möchte gleich mal so eine Verbindung jetzt in die jetzige Zeit stellen. Das Thema Michael Preetz war ja durch die zwei Abstiege auch schon in den letzten Jahren eigentlich permanent immer auf der Agenda. Und in den guten Zeiten hat man da nichts gehört, aber sobald Hertha irgendwie im Ball unabsichtlich ins Ausgespielt hat, wurde wieder Michael Preetz zum Thema gemacht. Inwiefern war das auch in den letzten 8 Jahren im Präsidium ein Thema?
In dieser Zeit standen, lass mich überlegen, wenn ich mich richtig erinnere, 2 Vertragsverlängerungen an. Von daher war es natürlich in Zusammenhang mit den Vertragsverlängerungen auf jeden Fall ein Thema. Also natürlich ist es so, die Geschäftsführung berichtet dem Präsidium, beziehungsweise dem Präsidium in der Funktion des Beirats der Tochtergesellschaft natürlich über die tägliche Arbeit. Das heißt, Michael Preetz war bei den meisten Sitzungen anwesend. Man war da also auch regelmäßig im Austausch. Natürlich bei den Vertragsverlängerungen war jeweils eine Mehrheit im Gremium erforderlich, um das dann eben auch entsprechend zu veranlassen.
Aber Marco, seitdem die Hertha also sich diese Struktur gegeben hat mit Kommanditgesellschaft auf Aktien, glaube ich, ist es, berichte ich mich, wenn ich das jetzt falsch zitiere, hat man doch ohnehin den Eindruck, dass das Präsidium für den Folkloreverein Teil des Vereins, sprich die erfolgreiche Boxabteilung und was war dann noch, Tischtennis zuständig ist und das, was in der Öffentlichkeit als Hertha wahrgenommen wird, im Prinzip doch nur Schiller, Gegenbauer und Preetz gewesen sind, jetzt halt noch Schmidt dazu. Ich glaube, dass das Präsidium eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht als wirklich handelndes Gremium wahrgenommen worden ist. Außerhalb, ja klar, formal juristisch hast du mit Sicherheit recht, aber die Action gemacht wurde nicht von ihm. Oder sehe ich das falsch?
Also zum einen, wir haben noch eine Kegelabteilung, die möchte ich...
Genau, die habe ich vergessen, Entschuldigung. Das wollte ich nicht unterschlagen, mehr Kulpa.
Und ansonsten muss man sagen, also das Gremium, also das Präsidium hat darin übereingestimmt, dass nach außen für das Präsidium der Präsident sprechen sollte. Das hat Vor- und Nachteile, weil man natürlich zum einen als, ich sag mal, einfaches Präsidiumsmitglied eben nicht immer und ständig jetzt nach außen tragen kann und nicht immer nach außen trägt, was gerade passiert. Und wir haben es in den beiden Amtszeiten, in denen ich dabei war, glaube ich, auch recht gut geschafft, dass eben die meisten Sachen intern geblieben sind und eben Diskussionen hinter verschlossenen Türen stattfand. Wir aber nach außen dann ein einheitliches Bild abgegeben haben, was, denke ich, auch grundsätzlich nicht verkehrt ist.
Ja, gut.
So, dann kann ich ja zu meiner Frage zurückkehren, die ich eigentlich stellen wollte. Denkst du, wenn ein Sportdirektor, Manager, wie wir ihn jetzt auch immer nennen wollen, 12 bis 14 Trainer in seiner Amtszeit auf seine Liste schreiben kann, muss, ist das eher gut? Spricht das für oder spricht das eher gegen Michael Preetz?
Also da tue ich mich schwer in so einer generellen Beurteilung. Also ich glaube, dass man diese Trainerentscheidungen sicherlich nicht einzeln betrachten muss und sollte. Ich glaube, der Wunsch von jedem Fußballfan, egal welchen Vereins, ist eigentlich immer eine gewisse Kontinuität verbunden mit entsprechendem Erfolg.
Stand Preetz doch. Kontinuierliche Trainerwechsel.
Ja, ich merke schon, heute fliegen hier auch einige Pfeile schon
unter. Nein, also so böse wird es nicht. Entschuldigung, Marco, tut mir leid, so böse wird es nicht.
Nein, alles gut. Ich kann damit umgehen, wenn es nachher
wir sind ja in einer Krise hier bei den Rot-Weißen.
Wenn es um euren Verein geht, dann gucke ich mal, was mir da einfällt. Nein, also ich glaube, natürlich wäre das schöner gewesen, wenn dass vielleicht weniger Trainer und mehr Kontinuität gewesen wäre. Jetzt, also meine Sichtweise über die Jahre ist, wenn man sich andere Vereine anguckt, also sicherlich gab es jetzt nicht diese Anzahl oder selten diese Anzahl von Trainern innerhalb dieser Zeit. Aber tatsächlich bei der Trainerauswahl tun sich viele, sei es Geschäftsführer, Sportdirektoren, was auch immer dann in dem jeweiligen Verein das Label der jeweiligen Rolle ist, da tun sich dann doch einige Sportdirektoren und Verantwortliche schwer, immer die richtigen Trainer zu finden. Also ich glaube, inklusive des FC Bayern München, die dann auch bei dem einen oder anderen Trainer nach kurzer Zeit festgestellt haben, dass sie mit ihrer Entscheidung nicht ganz glücklich waren. Aber ich will das gar nicht verteidigen. Also
ja, so kurz war das nicht, ne? Der ist doch Meister und sonst geworden. Der war mindestens 18 oder sagen wir 15, 16 Monate da. Also ein Jahr hat er überstanden. Wenn du an Bayern denkst. Und ich glaube auch, man muss da jetzt nicht an der Anzahl der Trainer was festmachen. Ich erinnere an den Zeiten bei Union, wo nach Düwel, Hofschneider und was weiß ich, wer dann alles noch kam und wie kurzfristig und wo du halt leider mit jemandem wie Sascha Lewandowski auch jemanden hattest, der nach einem halben Jahr höchst unfein auf dich aufmerksam machten. Also Trainerwechsel als solche sind, glaube ich, jetzt nicht zwingend das Kriterium, um zu sagen, ist jemand gut oder schlecht. Kontinuität, ja, wünscht sich jeder mit Sicherheit. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man nicht hätte an Labbadia festhalten sollen. Also ich als Draußenstehender fand ihn so schlecht nicht.
Also wenn ich darauf antworten will, also ich glaube auch, dass Bruno Labbadia keinen schlechten Job gemacht hat und vielleicht ja so ein bisschen da jetzt einfach in diesen Strudel mit reingeraten ist. Andererseits gibt es so eben die Chance für einen dann doch etwas umfassenderen Neuanfang. Aber ja, also ich glaube, Bruno Labbadia hat vor, wie lange ist es hier, ein Jahr gezeigt, dass er da aus dem übrig gebliebenen Haufen doch wieder eine Mannschaft formen konnte, die ja dann auch einige Erfolge zu verweisen oder mit der er dann auf einige Erfolge verweisen konnte. Und am Ende Opfer der Umstände, glaube ich.
Rolf, als Hertha BSC kurz vor seinem ersten Saisonspiel gegen Bremen stand, da hatte ich zumindest das Gefühl, dass Hertha dieses Jahr eine Mannschaft zusammen hat mit einem stabilen Trainer und auch einer Menge Moneypower, die in der Bundesliga schon eine gute Rolle spielen kann. Und wenn man, sag ich mal, den Kader sich anguckt, steckt da viel, viel, viel Potenzial drin. Und dann gewinnt Hertha auch tatsächlich das erste Spiel 4-1 in Bremen. Und was hast du gedacht, wie dann die Saison so weitergeht? Also was war deine Erwartungshaltung in der Zeit?
Also tatsächlich in der Kombination mit dem Kader hatte ich schon gedacht, das kann eine gute Saison werden, weil auf dem Papier haben wir da echt starke Spieler. Aber was man jetzt halt aktuell sieht, ist es schön, wenn man gute Spieler hat, aber es ist halt schlecht, wenn du kein Team hast. Also wenn jetzt so eine Mannschaft nicht füreinander da ist und füreinander kämpft, dann wird das halt am Ende nichts, dann zerbrichst du. Und ich glaube, dass tatsächlich Bruno Labbadia am Ende einfach auch daran gescheitert ist, dass er es, warum auch immer, nicht geschafft hat, aus diesen individuell klasse Spielern halt auch ein Team zu formen. Ich glaube, ganz gut hat man es jetzt auch gegen Bremen gesehen, wo Hertha ein Tor hätte machen können. Und anstatt, dass Kunja halt den Ball abspielt, querlegt zu Piontek, versucht das halt selber. Und das ist, glaube ich, auch Sinnbild für diese Mannschaft, dass es einfach am Ende kein Team ist. Und das hätte ich so zum Beginn der Saison nicht erwartet. Ich hätte wirklich gedacht, nach diesem Saisonauftakt, das kann echt eine anständige Saison werden.
Also ich hatte es eigentlich auch erwartet als Außenstehender, aber ist das jetzt nicht die Krux? Weil hier wurde eben gesagt, Fehler. Labbadia hat nicht so viele Fehler gemacht. Man kann die Frage stellen, warum kriegt er aus der Summe der Einzelspieler kein Team hin? Oder man kann umgekehrt die Frage stellen, hat Preetz ihm halt Untrainierbare hingestellt und gekauft, also dass ein Spieler zwischen zwei Spielen in der englischen Woche sich noch schnell neue Tattoos stechen lässt auf den Oberschenkeln, finde ich, ja gut, es ist eigentlich sein Privatleben, aber ich finde, das ist ein denkbar schlechtes Zeichen für Fokussierung und Konzentration auf das, was jetzt gerade ansteht, unabhängig davon, dass Tattoo-Geschäfte, glaube ich, geschlossen haben.
Aber da, so eine Sachen kommen halt eben auch nur dann zur Sprache, wenn es nicht läuft. Wenn es läuft, dann ist das überhaupt keine Diskussion wert. Also deswegen finde ich diese Tattoo-Diskussion ist ein bisschen mir persönlich ein bisschen viel Boulevard, wenn man irgendwelche Problemgründe sucht. Aber wenn es gut läuft, ist das überhaupt kein Thema. Dann sagt man nicht, naja, wir haben trotz der Tattoos gewonnen. Also diese Diskussion findet nicht statt. Ich denke, also mein Eindruck bei Hertha BSC ist, dass wir da sehr, sehr, sehr gute Spieler haben mit sehr viel Potenzial, aber wahrscheinlich auch mit findigen Beratern, die möglichst viel aus Hertha rausholen. Jeder weiß, bei Hertha rollt jetzt der Rubel, da kannst du sehr viel Geld machen. Hertha gibt sehr viel Geld aus für Spieler, die in ihrem Verein irgendwo funktioniert haben, aber jetzt quasi als zusammengekaufte Mannschaft überhaupt nicht funktionieren. Und dann ist die Frage für mich weniger, ist der Trainer nicht in der Lage gewesen, daraus ein Team zu formen, sondern vielmehr hat man sich da vielleicht auch ein falsches Team zusammengestellt.
Am Ende ist ja tatsächlich die Frage, wie ist es zu dieser Kaderzusammenstellung gekommen? Wer hat da tatsächlich seine Finger im Spiel gehabt? Wie ist das im Detail abgelaufen? Heißt das so, das muss ich als allererstes halt Michael Preetz auf jeden Fall auf die Fahne schreiben lassen, weil er ist halt am Ende als Direktor Sport für die Kaderplanung halt oder als Geschäftsführer Sport als Kaderplaner halt zuständig gewesen. Und da ist halt die Frage, wie ist das jetzt passiert, dass die Spieler so zusammengekommen sind? Hätte man nicht vorher ahnen können, dass mit dem Abschied von einem Vedat Ibisevic, von einem Salomon Kalou, von einem Per Sjöbred, da auch einfach ein Vakuum entsteht, was die Führungsspieler angeht. Also da hat man aus meiner Sicht versäumt, halt zu gucken, wo ist da die Führungsqualität in der Mannschaft, wer kann im Einzelfall halt die Spieler auch mal mitnehmen. Und wenn du halt viele junge Spieler hast und viele neue Spieler dazu kaufst, wo ist halt die Hierarchie? Man wollte offensichtlich die Hierarchie aufbrechen, hat aber halt versäumt, da auch entsprechend Power in der Richtung halt nachzuholen.
Und ich glaube, du musst nicht Power nur nachholen. Sonst das erste Mal muss ich sagen, der Verjüngungsprozess, den Hertha eingeleitet, halte ich per se für richtig. Wie alt war der Vedator? Gefühlt schon Mitte 60. Ne? Kalou war auch eigentlich, wenn du letzte Saison zurückdenkst, kein 90-Minuten-Spieler mehr. Da glaube ich schon, dass da einige Sachen richtig waren, wenn du auf die Dauer verjüngen willst. Aber das, was man ja gehofft hatte, dass andere Leute wie der Rieder oder sonst wieder jetzt da reinspringen können und diese Lücken, dieses Vakuum ausfüllen können, das hat sich ja nicht ereignet. Grundsätzlich kann ich mit sehr vielen Schritten, die vor der Saison da waren, d'accord gehen, als Außenstehender, sage ich mal.
Aber was ist der Missing Link in der ganzen Geschichte? Und die zweite Frage dazu ist, wer kontrolliert eigentlich auch denjenigen, der die Spieler verpflichtet? Also und die Richtung, die Blickrichtung geht für mich eher Richtung tatsächlich wieder Präsidium. Da kommt Marco jetzt wieder ins Spiel. Ich meine, wer hält eigentlich da den Kopf hin, wenn der Manager entlassen werden muss am Ende, nach dem Manager? Weil irgendwann, ja, habe ich mal gelesen bei Philipp Lahm, der hat irgendwann mal gesagt über Louis van Gaal, wenn er Louis van Gaal nicht mehr erreicht, mit wem redet er dann? Dann sagt er, jeder Chef hat auch einen Chef. Und das ist doch meiner Auffassung nach der Präsident, oder?
Also letztlich ist es das Präsidium, was über die Geschäftsführung der Hertha BSC Verwaltung GmbH in diesem Fall entscheidet. Die eben auch zu 100% dem e.V. gehört. Und von daher, ja, völlig richtig, über die Geschäftsführung entscheidet das Präsidium.
Aber warum wird das nicht zum Thema gemacht? Warum wird permanent über Preetz geredet und jetzt Trainer, egal welcher Trainer es war, war der Trainer immer wieder in der Diskussion. Aber ich meine, wer redet über das Präsidium? Und, oder anders gefragt, wie ist vielleicht auch vielleicht ist doch der Einfluss größer vom Geldgeber, als man denkt oder zugeben will?
Wie siehst du da die Rolle unseres Anteilseigners? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Naja, ich kenne zumindest so die Regel, wer bezahlt, macht auch die Bestellung. So.
Okay, also dann müssen wir ganz kurz ein bisschen ins Geschäft absteigen. Also Hertha BSC ist ja eine GmbH und Co. KG auf Aktien. Das heißt, zum einen gibt es die Komplementärgesellschaft, also die alleinhaftende Gesellschafterin. Das ist die von mir eben schon angesprochene Hertha BSC Verwaltung GmbH, die eben zu 100% im Besitz des eingetragenen Vereins ist. Dann gibt es dazu eben die Möglichkeit, oder gibt es die Kommanditisten, die eben Aktien erwerben können, von denen eben ein Teil der Aktien oder sogar ein Großteil der Aktien inzwischen von der Tenor gehalten wird, und der Rest liegt weiterhin beim eingetragenen Verein. Jetzt ist es in Deutschland eben aufgrund der 50+1-Regel, von der wir sicherlich alle schon gehört haben, eben genau so, dass letztlich der Verein immer in der bestimmten Position sein muss. Das heißt, es geht gar nicht darum, wie viele dieser Aktien irgendjemandem gehören. Also es gibt ja auch Vereine, die deutlich mehr ihre Anteile an Investoren verkauft haben. Letztlich guckt die DFL eben darauf, wer bestimmt über die Geschäftsführung. Und das ist eben tatsächlich zu 100% das Präsidium, das durch die Mitgliederversammlung des eingetragenen Vereins gewählt wird.
Okay.
Und von daher, also um dann auf deine ursprüngliche Frage vielleicht zurückzukommen, also das Präsidium entscheidet über die Geschäftsführung. Da gab es in der Zeit, in der ich mitgewirkt habe, und ohne dass ich jetzt irgendwelche interne ausplaudere, jeweils die Mehrheiten für Vertragsverlängerungen mit Michael Preetz und auch mit dem Geschäftsführer Ingo Schiller, genauso wie auch noch in meiner letzten Monate meiner Amtszeit dann eben die Verpflichtung des neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung, Carsten Schmidt, gehörte. Und diese Auswahl wird vom Präsidium getroffen. Und wenn du fragst, warum wird darüber nicht geredet, also letztlich darüber geredet wird, glaube ich, schon, vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, und abgerechnet wird bei der Mitgliederversammlung. Und da muss man ja auch sagen, dass bei der letzten Mitgliederversammlung Ende Oktober ja auch der amtierende Präsident Werner Gegenbauer ein knappes, zwar ausreichendes, aber sehr knappes Ergebnis eingefahren hat, was mit Sicherheit auch der schon damals aktuellen Situation geschuldet war.
Marco, eine kurze Zwischenfrage. Wurde denn in der Zeit, als du im Präsidium warst, also hast du ja gerade gesagt, dass ihr beschlossen habt, mehrheitlich wahrscheinlich den Vertrag mit dem Geschäftsführer Sport, also mit Preetz, zu verlängern. Wurde zumindest darüber kontrovers diskutiert, ob das Sinn macht? Also wurde auch mal ernsthaft darüber nachgedacht, eine Alternative zu suchen? Oder war das jetzt so mehr, das ist schon die beste Lösung, wir machen mal weiter? Oder ist da tatsächlich auch mal wirklich dran gedacht worden, schon frühzeitig oder schon früher mal dran gedacht worden, da die Reißleine zu ziehen? Ohne dass ich jetzt interne hier verraten muss.
Ja, also du bringst mich da jetzt in eine schwierige Situation. Okay. Also letztlich kann ich dazu nur sagen, es gab durchaus auch Gespräche über die Rolle von Michael Preetz, und auch im Zusammenhang mit Vertragsverlängerung ist das also nicht so, dass der Tagesordnungspunkt aufgerufen wird und dann heben alle wie im Zentralkomitee irgendwie die Hand und man hat einen einstimmigen Beschluss. Mhm. Das mag eben vielleicht aufgrund des Modus, dass die Diskussionen, die wir intern führen geführt haben zu den verschiedensten Themen, eben selten bis gar nicht nach außen gedrungen sind, einen anderen Eindruck machen. Das heißt aber eben nicht, dass es hinter verschlossenen Türen nicht auch durchaus mal zur Sache gegangen ist.
Aber für mich ist es so, wenn ein Vertrag verlängert wird, dann geht davor eine Analyse durch und man kommt am Ende zum Schluss, wir sind mit der Arbeit zufrieden. Kann man das so kurz und knapp sagen? Also die Arbeit ist überwiegend zufriedenstellend oder an den entscheidenden Punkten zufriedenstellend und wir verlängern deswegen den Vertrag?
Ja, also letztlich ganz offensichtlich, wenn die Mehrheit des Präsidiums der Meinung gewesen wäre, dass das keinen Sinn macht, dann wäre es sicherlich nicht zu diesen Vertragsverlängerungen
gekommen. Wann war die letzte Verlängerung von Michael Preetz' Vertrag?
Lass mich nicht lügen, ich würde behaupten, im Ende 2019.
Also noch gar nicht.
Aber das habe ich jetzt tatsächlich komplett aus dem Kopf, müsste ich nachgucken, sorry.
Okay, also weil die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, wenn jetzt jemand gerade, und für mich sind so anderthalb, ein Viertel Jahre schon noch eher zeitlich nah vom Gefühl. Ich meine, man muss ja auch bedenken, dazwischen ist ja noch die Ära Klinsmann, die für einige Wirrungen gesorgt hat. Dann ist es die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Punkt gewesen, warum man jetzt Holter die Polter mit Michael Preetz dann doch die Arbeit beendet hat nach so vielen Jahren?
Also aus meiner Sicht halt einfach ganz klar, weil jetzt einfach zu viele Sachen zusammengekommen sind. Ich meine, da ist jetzt im zweiten Jahr in Folge viel Geld im Spiel. Und offensichtlich hat Michael Preetz es nicht geschafft, mit diesem Geld halt einen ordentlichen Kader hinzubekommen. Man muss ihm natürlich auf der anderen Seite zugutehalten, dass er vorher mit wenig Geld sehr, sehr gut gehaushaltet hat. Also auch da sehr gute Transfers eingefädelt hat und auch da einen Transferplus rausbekommen hat. Aber jetzt mit dem vielen Geld hat er es offensichtlich nicht geschafft, entsprechend zu wirtschaften. Und das muss er sich oder musste er sich jetzt auch aus meiner Sicht anlasten lassen.
Okay, jetzt ist aber Arne Friedrich sozusagen sein Nachfolger. Also es klingt jetzt auch nicht so, als wäre er nur interimsmäßig sein Nachfolger, sondern auch dauerhaft der Nachfolger. Der hat ja nun überhaupt keinerlei Erfahrung im Sportmanagement-Bereich, glaube ich, aufzuweisen. Ist das die richtige Personalie für jemanden, der mit so viel Geld umgehen muss?
Na, ich glaube, der ist wirklich nur vorübergehend, weil er rutscht ja auch nicht als Geschäftsführer auf, sondern er ist ja im Prinzip jetzt erstmal nur für die sportlichen Belange zuständig, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sonst hätte man ihn ja in die Geschäftsführung mitberufen, glaube ich, oder?
Ja, würde ich mal abwarten, ob sich das nicht noch in die Richtung hin entwickelt. Und wir haben oft genug im Sportbereich gehabt, dass ehemalige Spieler auf einmal in diese Funktion des Sportdirektors oder sonst was kommen, wie Freddy Bobic oder sonst was. Manche schaffen es nicht. Da würde ich jetzt nicht sofort irgendwas zu sagen. Und noch einen Punkt, der Preetz zur Entlastung, obwohl ich garantiert nicht ein großer Fan von ihm bin, angerechnet werden muss. In dem Moment, wo Lars Windhorst so öffentlichkeitswirksam eingestiegen ist, hatten ja sämtliche anderen Vereine, von denen Hertha eventuell Spieler haben wollte, Dollarzeichen in den Augen. Die haben sich ja alle verteuert. Also es war für ihn ja gar nicht so einfach, sozusagen schnäppchentechnisch oder mit dem Geld noch besser hauszuhalten, weil jeder wusste, da kommt Mr. Neureich vorbei. Da wollen wir jetzt auch eine Schnitte vom Kuchen haben. Es hat die Sache nicht erleichtert, dass es halt auf einmal so plötzlich über Nacht gekommen ist und nicht über Jahre kontinuierlich erwirtschaftet worden ist.
Rolf hat da gerade gesagt, da sind jetzt ein paar Dinge zusammengekommen. Was für Dinge sind denn eurer Meinung nach da zusammengekommen? Also ich habe es auch noch nicht so richtig verstanden, warum er jetzt gehen muss, wenn er eigentlich, wenn ich das so höre, in den letzten Jahren doch eigentlich eine sehr stabile und vernünftige Arbeit geleistet hat. Bloß seit eben die Millionen von Windhorst im Verein liegen, offenbar nicht mehr so.
Also ich glaube, zum einen sind natürlich die Ansprüche gewachsen, weil man natürlich mit dem Geld aus dem Verkauf der Anteile die Hoffnung haben konnte, dass man damit eben vielleicht ein, zwei Schritte auf einmal machen kann, die ansonsten eben vielleicht einige Jahre mehr gedauert hätten. Dazu kommt natürlich, dass Michael Preetz ja nicht nur Geschäftsführer Sport war, sondern schon seit fast Anfang seiner Amtszeit auch Geschäftsführer Sport und Kommunikation war. Und ich glaube, in diesem zweiten Punkt hat er ganz klar unterperformt. Ich glaube, Michael Preetz ist kein großer Kommunikator. Michael Preetz ist kein Evangelist, der irgendwie mitreißen kann und die Mitglieder, die Fans, die Anhänger des Vereins irgendwie von seiner Vision überzeugen kann. Und ich glaube, dass ihm sozusagen dieser Teil seines Jobtitels auch immer wieder auf die Füße gefallen ist, weil natürlich die Erwartung war, dass aus seiner Richtung auch in dieser Art und Weise besser performt wird. Und so sehr man eben über Jahre mit dem sportlichen Output und eben auch mit der Transferbilanz, glaube ich, eben dann recht zufrieden sein konnte, ist zumindest auch mein persönliches Empfinden, dass dieses Thema der Außendarstellung bei Hertha eben immer mangelhaft besetzt war. Auch aufgrund der Tatsache, dass wir eben auch einen Präsidenten haben, der in seiner manchmal etwas schnodderigen Art eben auch nicht derjenige ist, der irgendwie andere Leute mitreißen und überzeugen kann. Und der, glaube ich, auch so ein bisschen Gefühl für die Wichtigkeit des Themas Kommunikation missen lässt. Und in dieser Kombination, dass da also weder in der Vereinsspitze noch in der Tochtergesellschaft quasi jemand ist, der eben diese Rolle ausfüllt und auch eben niemand installiert wurde, auch die Kommunikationsabteilung da eben meiner Meinung nach keinen optimalen Job gemacht hat, glaube ich, spielt auch das mit rein, dass man eben einfach sagen muss, auch wenn man Michael Preetz die letzten Wochen gesehen hat und am Ende ja auch am Samstagabend, wie er da auf der Bank immer weiter in sich zusammengesunken ist, war er nicht derjenige, der noch ausgestrahlt hat, ich weiß, wie wir das Ruder umreißen. Und ich glaube, dass man unter anderem deswegen dann auch zu dem Schluss gekommen ist, da muss jetzt ein neuer Impuls her.
Ich meine, nun ist ja mit Arne Friedrich einer installiert worden, oder der ist ja schon da, er hat ja jetzt mit übernommen. Ist Friedrich ein Mann für die Zukunft oder ist er jetzt eine Zwischenlösung, um vielleicht entsprechend dem Leitfaden Big City Club dann doch eine schillernde Lösung zu finden? Also es wurden ja Namen gehandelt wie Ralf Rangnick beispielsweise, ob jetzt als Trainer oder Sportdirektor, was auch immer, was es da für Lösungen gibt. Ist Friedrich eurer Meinung nach eine Zwischenlösung oder ist das wirklich jemand, der ja, die neuen gestellten Aufgaben erfüllen kann?
Ich weiß nicht, Rolf, möchtest du oder soll ich?
Nach dir.
Also ich glaube, Arne Friedrich hat jetzt die Aufgaben übernommen, Ralf, das hast du eben auch schon richtig gesagt, nachdem Martin es ein bisschen anders erst ausgedrückt hatte. Also Arne Friedrich übernimmt jetzt erstmal die Aufgaben, was im sportlichen Bereich eben bisher bei Michael Preetz lag. Er wird eben im Moment nicht Geschäftsführer und in dieser Konstellation wird es jetzt Stand heute wohl erstmal bis zum Ende der Saison so weitergehen. Bei Arne Friedrich ist mein Eindruck, er hat in den vergangenen Jahren ja unterschiedlichste Sachen ausprobiert, wenn man so ein bisschen seine Vita verfolgt. Der hat quasi ehrenamtliche Projekte auf der ganzen Welt angeschoben, hat irgendwie, ich glaube, selbst Hand angelegt, um in armen Ländern Häuser zu bauen, hat in Werbeagenturen irgendwie mitgemischt und hat ja auch nicht, als er als Performance Manager für den Stab von Jürgen Klinsmann angefragt wurde, sofort gesagt, oh ja, das möchte ich und das will ich. Und auch quasi zum Ende der Saison hin war eben nicht völlig klar, ob er sagt, ja, ich möchte in dieser Position oder dann jetzt als Sportdirektor weitermachen. Ich glaube, dass Arne Friedrich selber noch so ein bisschen in der Findungsphase ist, ob er seine Zukunft im Bereich Sport oder Fußball oder doch eben vielleicht noch woanders sieht. Und ich glaube, dass das auch grundsätzlich eine offene Frage ist. Und dann ist natürlich eben, also kommt mit Sicherheit dazu, dass man möglicherweise auch bei Hertha dazu tendieren wird, zu sagen, wir möchten auch auf dieser Position jemand haben, der schon bewiesen hat, dass er es kann und man vielleicht sich auch umschaut, ob da jemand mit mehr Erfahrung willens ist, diese Rolle demnächst zu übernehmen.
Hättest du Wunschkandidaten dafür?
Ich persönlich nein.
Rolf, du?
Ich habe tatsächlich auch keinen Wunschkandidaten. Zu Arne Friedrich aber tatsächlich, er hat ja auch selber gesagt, dass er sich in der Findungsphase befindet und dass er halt auch immer wieder kontinuierlich halt guckt, ist es das Richtige für ihn? oder macht er was anderes, hat er tatsächlich selber gesagt. Und Carsten Schmidt hat ja jetzt auch von sich aus gesagt, er ist im Austausch auch mit Arne Friedrich und guckt sich das jetzt halt auch bis Saisonende entsprechend an. Und wird auch mit den Leuten halt auch immer wieder sprechen. Heißt also, die werden auf jeden Fall im Austausch sein. Und ich denke, dass Arne Friedrich und Carsten Schmidt auch ganz offen und ehrlich miteinander umgehen und zusammen halt gucken werden, passt es nicht, hat man andere Vorstellungen. Und dann wird sich zeigen, wie es dann nächste Saison weitergeht. Also aus meiner Sicht ist, auch wenn ich jetzt diese Sky-Exklusivität ein bisschen komisch fand von Carsten Schmidt, er auf jeden Fall auch der Richtige an der Stelle, weil er aus meiner Sicht sehr, sehr klar, aber auch sehr, sehr, sehr defensiv kommuniziert und halt nicht so viel rausplaudert. Und ich glaube, das ist jetzt in der aktuellen Situation genau das Richtige. Und mal gucken, wie sich das entwickelt.
Wolf, dass er ausgerechnet bei Sky sozusagen Exklusivität hat, als ehemaliger Chef von Sky oder einer der Chefleute da, sollte das nicht verwundern. Zweitens sehe ich eine große Gefahr darin, dass Arne Friedrich jetzt interimsmäßig nur für ein halbes Jahr macht, weil Hertha muss jetzt die Weichenstellung machen, damit sie in der nächsten Saison ihren eigentlichen Ansprüchen nicht wieder so hinterherhinken und vielleicht wenigstens Weihnachten 2021 vor Union stehen, wenn schon 2020 nicht geklappt hat. Ich halte jetzt dafür die Entscheidung, wir machen hier mit dem Interimschef Friedrich und hier mit einem Trainer Dardai, der für anderthalb Jahre das Vertrauen geschenkt bekommt, also der jetzt nicht nur den Feuerwehrmann spielen soll, sondern auch im nächsten Jahr weitermachen soll, für Ungleichgewichtung untereinander. Das sehe ich, wenn du einen Neubeginn machen willst, als nicht sehr sinnvoll an.
Aber ich meine, irgendjemand muss diese oder sollte diese Rolle ja aktuell ausfüllen, und ob das jetzt tatsächlich ein halbes Jahr reicht oder ob Hertha da vorher jemanden findet, der dann eben auch alsbald in die Kaderplanung für die kommende Saison einsteigen sollte, das ist doch mal Stand heute einfach dahingestellt. Also ganz offensichtlich ist es ja so, dass es jetzt keine offensichtliche Lösung war, die man unmittelbar hätte verkünden können. Aber das heißt ja nicht, dass vielleicht doch schon Gespräche in verschiedenste Richtungen laufen und eben vielleicht auch ein gewisser Sichtungsprozess und Auswahlprozess schon initiiert wurde, der dann eben zu dem Zeitpunkt abgeschlossen sein wird, wenn der Wunschkandidat seine Unterschrift auf den Vertrag setzt, sodass man es dann eben auch der Öffentlichkeit verkünden kann.
Also ich kann Marco, nicht, wie lange ist der
ich
Schmidt
jetzt? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Hertha jetzt nichts macht. Hertha handelte komplett fahrlässig, wenn man sich nicht jetzt nach jemandem umschaut, der mit dem Geld auch für die nächsten Jahre eine kräftige Mannschaft auf den Platz stellt und da in Verantwortung kommt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da jemanden, der mal gerade so in diesen Beruf reinschnuppert und mal guckt, wie es mit seiner persönlichen Laufbahn so weitergeht, anvertraut. Also das wäre Wahnsinn, wenn man das jetzt so weiterführt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Hertha nichts macht, sondern ich bin davon überzeugt, dass...
Nee, Martin, darum geht es ja gar nicht. Ich sehe im Moment eine Gefahr, dass erstens halt Windhorst mehr Einfluss kriegt, als ihm eigentlich laut Konstrukt zusteht und diesen jetzt noch weiter ausleben wird. Der hat ja schon mit Lehmann, den ich eigentlich irgendwie nicht verstehe, warum der eine Hertha-Affinität haben soll, im Aufsichtsrat einvertrauten. Ich sehe ein Problem, es ist ja in den letzten Tagen irgendwie rausgekommen, dass Preetz eigentlich im Sommer schon abgelöst werden sollte. Das ist sozusagen, wenn ich jetzt die ganze Berichterstattung richtig gelesen habe, könnt mich gern korrigieren, dass das intern aber offensichtlich schon die Strömung war. Wenn dem so ist, müssen sie ja schon seitdem Gedankenspiele gehabt haben und Vorbereitungen getroffen haben dafür, dass jemand im Sommer kommen kann. Warum dann diese nicht jetzt sozusagen, jetzt wo die Hecke brennt, vorgezogen realisieren? Ich glaube, das wäre notwendig, weil du brauchst, ich weiß, es ist schwierig, falls Hertha aus Versehen jetzt doch noch absteigt. Ich glaube nicht, dass sie an Mainz und Schalke vorbei nach unten segeln werden, aber Rang 16 ist im Moment ziemlich nahe. Und da haben wir ja schon ganz andere Sachen gesehen in dieser Liga. Ich glaube, dass du jetzt halt die Weichenstellung für noch mehr machen musst. Und wenn sie schon wussten, dass Preetz im Sommer aufhören soll, und das offensichtlich seit 55 Tagen oder seit wie lange Schmidt jetzt im Amt ist, dann hätten
sie Dezember
weiter sein können. Hä? Ja, sind ja ungefähr. Dezember. Ja, nach 55 Tage haut ihr ungefähr hin. Also jetzt plus minus. Was haben wir heute? 25. Ja. 55 Tage. Aber er war ja vorher schon, glaube ich, 4 Wochen bekannt, dass er es wird, oder 2 Wochen, ne? Aber egal, bleiben wir mal bei den formellen Daten, hast ja völlig recht. Ich bleibe dabei, ich halte dieses Ding, dass Friedrich jetzt als Novize sich da mal ausprobieren muss. Ich mache es zu meinem Projekt. Sind Baumärkte überhaupt offen? Ich dachte, die hätten geschlossen.
Also ich glaube, du darfst jetzt als Hertha BSC auch nicht zu viele Baustellen aufmachen. Und ich meine, mit einem entlassenen Geschäftsführer Sport und einem entlassenen Trainer hast du auf jeden Fall jetzt erstmal schon ganz viel, wo der Baum brennt. Und dann sollte man halt gucken, was man notwendigerweise macht. Und da bin ich tatsächlich der Meinung, war es jetzt der richtige Schritt, erstmal Leute zu nehmen, wo man weiß, was man daran hat. Und das weiß man bei Pal Dardai. Er hat schon mal gezeigt, was er mit dieser Mannschaft oder mit Hertha BSC erstmal erreichen kann.
Ich glaube,
ein 7., ein 6., ich glaube, ein 11. und ein 10. Platz.
Genau, richtig.
Sind schon mal Hausnummern im Vergleich zu dem, was jetzt aktuell passiert. Und man sollte jetzt dieses halbe Jahr einfach nutzen, um sich zu sammeln und zu gucken einfach, was möchte man und wo möchte man hin. Und jetzt halt im Hintergrund die Weichen zu stellen und nicht alles jetzt auf der großen Bühne auszutragen. Ich glaube, das verkraftet der Verein aktuell nicht. Und deswegen finde ich, ist das vollkommen in Ordnung, wie man es aktuell macht. Konsolidieren und im Hintergrund einfach die Strippen ziehen.
Aber was ich noch nicht so richtig ganz verstehe, warum man ihm jetzt nicht nur einen Vertrag, also Pal Dardai jetzt einen Vertrag nur bis zum Saisonende gegeben hat, sondern noch ein Jahr darüber hinaus. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie er sich in den letzten Jahren fortgebildet hat, auch taktisch, ob er irgendwo hospitiert hat oder so, das weiß ich nicht. Aber die Erinnerung daran, warum er gegangen ist, die ist noch relativ warm. Also so ein bisschen unemotional, ein bisschen bieder alles. Und genau das ist jetzt der Mann, der die nächsten anderthalb Jahre, ich glaube ja nicht, dass es anderthalb Jahre werden, aber das ist jetzt erstmal doch so der Vertrag, Hertha jetzt wieder in ruhiges Fahrwasser bringen soll und sportlich entwickeln soll. Also ich verstehe es nicht.
Naja, also damit so ein Vertrag unterzeichnet wird, gehören immer zwei Seiten dazu. Und nachdem Pal Dardai ja damals, als er die Mannschaft übernommen hat, ja auch so ein bisschen damit hofiert hat, wie seine Vertragsgestaltung ist, hat er sich vielleicht diesmal anders entschieden, sondern gesagt, ich möchte nicht hier so einen Feuerwehrmann-Vertrag für ein halbes Jahr. Ist aber jetzt reine Spekulation meinerseits. Und am Ende, glaube ich, ist es auch insgesamt ein Zeichen, dass man sich da jetzt nicht für ein halbes Jahr irgendwie eine Lame Duck, wie es so schön heißt, auf die Bank setzt, wo die Mannschaft sagt, okay, der ist so oder so weg, sondern dass man jetzt schon mal ein deutliches Zeichen setzt und sagt, okay, wir erwarten, dass da Erfolg bei rauskommt. Und ich meine, Pal Dardai war derjenige, der immer gesagt hat, ich brauche besseres Spielermaterial, ich brauche besseres Spielermaterial. Jetzt könnte man behaupten, die Mannschaft ist individuell jetzt vielleicht besser aufgestellt. Ja. Wenn er es jetzt hinkriegt, daraus eben eine geschlossene Truppe zu formen, die eben den Einsatz zeigt, den er auch selber zu seiner Zeit als Spieler auf den Platz gebracht hat, dann gucken wir doch mal, wie weit das in der Rückrunde noch gehen kann und ob dann eben tatsächlich noch in der, ich sag mal, breiteren Härteöffentlichkeit das Bedürfnis besteht, zu sagen, wir wollen im Sommer dann nochmal einen anderen Trainer installieren.
Du meinst, es ist so Pal von erfolgreichen Trainern empfohlen, ja?
Also, ganz ehrlich, ich persönlich bin von Pal auch nicht zu 100% überzeugt. Aber
da bin ich anderer Meinung als du, aber gut.
Letztlich hat er jetzt wieder seine Chance und wenn er sie nutzt, na, hurra, also egal wer es ist, der meinen Verein erfolgreich macht, ist mir lieb und willkommen.
Lass uns jetzt erstmal das Erfolgreich weg. Also Pal hat auch in erster Linie Erstauftrag Klassenerhalt jetzt sichern. Und zwar so schnell und so früh wie möglich, oder sehe ich das falsch?
Nein, natürlich. Also das muss doch jetzt ganz klar das Ziel sein, da jetzt die Stabilität reinzubringen und eben darauf aufbauend dann vielleicht auch noch ein, zwei Entwicklungsschritte mehr zu machen in den verbleibenden 16 Spielen.
Ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war ja eine seiner Bedingungen auch, ich komme nur dann zurück, wenn Preetz nicht sozusagen noch weiter Chef ist. Ne? Also nicht, dass ich ihn vorher gefragt habe, aber das Verhältnis von Preetz und Pal war ja am Ende doch sehr höflich auf das Austauschen von Guten Tag zusammengefroren am Ende der Zeit, weil freiwillig wollte Paul ja damals eigentlich nicht demissieren, sondern das ist ihm ja sozusagen mehr oder weniger aufgedrückt worden. Das hat ja dann, glaube ich, auch der kleine heißblütige Ungar, der ja immer noch in ihm drin steckt, ne, trotz 1000 Jahren Berlin, nicht vergessen. Insofern wurde durch die Weichenstellung des Prezes immer da, ist ihm die Chance gegeben, gesichtswahrend das Ding zu machen, und dass er halt sehr viel Herzblut von Hertha in sich trägt, das wissen wir. Und dass er sich Tag und Nacht da reinknien wird, das auch. Und dass er jetzt erstmal auf ergebnisorientierten Fußball Wert legt, weil das, so muss man auch sehen, du hast vorhin das richtig genannt, Platz 6, Platz 7, Platz 10, Platz 11, aber ich glaube, am Ende waren es Platz 10, Platz 11. In den letzten beiden Jahren, was ja zu der Demission von ihm führte. Er wird erstmal aus dem, was er da hat, ähnlich wie Fischer bei Union, das Bestmögliche machen und dann gucken, wie er es weiter verbessern kann. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass er das stabilisieren kann. Wenn nicht, und das ist die große Gefahr, Kader-Einkaufspolitik ist leider eine Bande von individuellen Sauhaufen, ist von Ich-AGs. Also da stecke ich nicht genug drin. Von außen betrachtet habe ich den Eindruck, aber ich mag mich da ganz furchtbar irren.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Pal Dardai es hinbekommt, die Spieler auch ein bisschen einzuordnen. Ich meine, Pal Dardai hat mit einem Marcelinho zusammengespielt und ich sehe tatsächlich einen Cunha ein bisschen ähnlich wie einen Marcelinho, und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Pal Dardai es schafft, den auf Kurs zu bringen, weil der durchaus so einen Typus einfach auch kennt. Weil aus meiner Sicht war Marcelinho von der Art her sehr... Na gut, ich meine... Am Ende ist jetzt tatsächlich ein Mateusz Cunha 21 Jahre alt.
Ja, okay. Gut, Entschuldigung, ich ziehe es
zurück. Marcelinho ist, glaube ich, in einem etwas höheren Alter zu Hertha gekommen. Was war der, 24, 25?
Ja, also er war zumindest schon im gestandenen Fußballalter, da hast du völlig recht. Und Cunha muss sich auch noch entwickeln. Bei mir schwingt
aber, halt... Aber ich glaube, rein so von der Leberart kennt Pal Dardai das von Marcelinho und kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Deswegen denke ich schon, dass Pal Dardai das hinbekommt. Also bin da, wie auch schon bei seiner letzten Trainerzeit bei Hertha, bin ich von Pal Dardai überzeugt. Vielleicht steht er für soliden Fußball und vielleicht nicht für Hurra-Fußball, aber am Ende ist Stabilität, was wir ja schon ganz oft jetzt gerade verwendet haben, genau das, was Hertha aktuell braucht.
Mhm. Aber seht ihr nicht die Gefahr, dass Pal jetzt als der getreue Pal verbrannt wird? Weil wenn ich mir das Programm von euch in den nächsten Wochen so angucke, Frankfurt strebt gerade die Champions League Plätze und das ist noch der leichteste Gegner fast. Nee, Entschuldigung, Stuttgart kommt. Ihr habt Frankfurt, Bayern, Stuttgart dann als Ausreißer, Leipzig, Wolfsburg. Erst Anfang März habt ihr mit Augsburg einen Gegner, der die haben Union geschlagen. Das ist also eine wirklich harte Nuss zu knacken. Da holt man auch nicht so einfach die Punkte. Ne? Also gerade das jetzige Programm, Entschuldigung, lassen die Scherze mal, spricht ja nicht dafür, dass hier du eine Trendwende sofort herbeibringen kannst und dass du enorm viel Geduld haben musst.
Also ich glaube, kann man auch wieder aus beiden Perspektiven sehen. Du hast halt Spiele, wo offensichtlich der Union-Reporter des Berliner Kurier keine Siege und keine Punkte erwartet und wahrscheinlich auch viele andere nicht. Und von daher ist das ja, wie man immer so schön sagt, die Chance, dann vielleicht auch ein bisschen befreiter aufzuspielen und zu sagen, ja, wir gucken einfach mal, was geht. Ja, am Ende werden es die nächsten Wochen dann eben zeigen. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ne? Also,
Marco, ich würde mich freuen. Ich will ein Derby haben. Ich will nicht, dass ihr in der zweiten Liga drin bist, nur damit die nächste Stadtmeisterschaft, auch wenn wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht gewinnen werden als Union-Seite, weil dazu müssten wir, glaube ich, wie hoch? Ne, 4-1 gewinnen oder wie hoch müssen wir gewinnen? Ja, 4-1. Daran glaube ich nicht. Ich will nächstes Jahr wieder hier ein Stadtderby haben und dann würde eins vor allem mit Zuschauern, ja? Wo wie jeder von uns mitfiebert und den ganzen Tag dran nichts anderes im Kopf hat, als dahin zu gehen. Insofern, um Gottes Willen, hört auf damit, dass ihr dann irgendwie, ich umgehe jetzt nicht rum, sondern gucke jetzt wirklich mal, versuche realistisch zu sehen und sage, das ist schwierig, dieses Programm. Und mir tut Paul leid, dass er übernimmt in einer Phase, wo er eigentlich sehr, sehr schwere Gegner hat und du nur darauf setzen kannst, auf das Prinzip, du hast ja nichts zu verlieren. Doch, hast du. Wenn du noch weiter abrutschst, hast du nämlich sowas zu verlieren. Wenn auf einmal aus Versehen Schalke mit seiner Nostalgie-Trupp vielleicht doch noch da unten rauskriecht. Wenn Bielefeld mit wir gewinnen drei, verlieren drei und gewinnen mal eins, dann immer rankommt, wenn die launische Diva da aus vom Rhein, hätte ich fast mein gesagt, aus Versehen mal wieder ein, zwei Spiele in Folge gewinnt und so instabil waren die in Hoffenheim gestern nicht. ihr habt eine ganze Menge zu verlieren in der Zeit und das Prinzip Hoffnung hilft nicht mehr und da tut mir halt Paul einfach leid, dass er in dieser Phase als getreuer Parteisoldat antritt, obwohl ich ihm alles Glück in der Sache wünsche.
Aber vielleicht ist es gerade für Hertha das eine Situation, die sie vielleicht jetzt ausnutzen können, weil man von denen überhaupt gar nichts erwartet aktuell. Weil ich gehe auch als Unioner davon aus, das ist ein mächtiges Programm, was sie vor der Brust haben. Da werden sie keine Punkte holen. Aber vielleicht ist das gerade der Vorteil, den Hertha jetzt hat, unbeschwert in die Sachen ranzugehen. Wir haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen. Da zu verlieren haben sie was, sie könnten noch tiefer reinrutschen. Aber da sind nun mal mindestens zwei Mannschaften schlechter. Das ist einfach so. Meine Befürchtung ist nur, sobald es wieder einigermaßen läuft und die Stabilität einigermaßen wiederhergestellt hat, dass dann auf einmal wieder die Gedanken kommen, na, wir könnten ja vielleicht doch im oberen Mittelfeld mitspielen. Wo ich immer denke, Leute, versucht doch mal kleinere Brötchen erstmal zu backen. Man muss doch nicht immer gleich Europapokal spielen. Klar, bei dem Invest, der getätigt wird, man will irgendwas dafür raus haben, irgendwann mal. Dass das natürlich dann an internationalen Plätzen auch gemessen wird, na klar. Aber einfach mal am Anfang sachte, wirklich erstmal sagen, nicht absteigen, Mittelfeld. Und da zu stabilisieren, das wäre doch das oberste Ziel. Aber ich sehe schon wieder die Pressekonferenz, wo dann halt, naja, wir könnten ja doch vielleicht Europapokalplätze anpeilen. Und das finde ich ist immer sehr gefährlich.
Also, ich muss an der Stelle einfach mal fragen, wie stellt sich nun das eigentlich nächste Saison vor, mit der Dreifachbelastung klarzukommen?
Ich kann dir nur eins sagen, Rolf, mit aller Gewalt Klassenerhaltung, was anderes zählt nicht. Und wenn wir auf Platz 11 hinauslaufen oder Platz 8 halten, so wie es jetzt aktuell ist, alles gut, alles, Hauptsache wir bleiben in der zweiten Liga. Ich träume nicht von Europa, überhaupt nicht, das wird auch nicht dazu kommen, glaube ich nicht. Es gibt einfach jetzt Mannschaften, die einfach jetzt im Spielfluss sind. Guckt ja Frankfurt an oder Gladbach. Die werden letztendlich die Punkte machen. Wir müssen bei jedem Spiel ans Limit gehen. Das müssen die nicht, um teilweise ihre Punkte zu holen. Wir müssen, jedes Spiel ist für uns ein Spiel am oberen Limit. Das geht irgendwann. Irgendwann läuft es dann auf der Felge. Das kannst du das ganze Jahr so nicht durchziehen. Also bei uns sehe ich eher definitiv nur das eine Ziel, Klassenerhalt. Mehr wird da nicht kommen.
Bevor wir gleich über Union reden, möchte ich doch noch mal ganz kurz bei Hertha bleiben. Also Hertha Dauerkarteninhaber, die zu Lebzeiten nie einen anderen Sportdirektor als Michael Preetz erlebt haben. Und der ist jetzt weg. Und genauso lange wie der Sportdirektor war, war er auch eigentlich immer der Prügelknabe und Sündenbock und für jeden Misserfolg verantwortlich. Jetzt ist dieser Mann weg. Und damit ist jetzt auch, finde ich, ein Alibi weg. Wie geht es denn jetzt dabei Hertha weiter? Was ist denn jetzt in Zukunft der Grund dafür, wenn es mal wieder nicht läuft?
Vielleicht der Rasen. Also am Ende darf es jetzt spätestens jetzt keine Ausreden mehr geben. Aber man wird sehen, wie sich das entwickelt. Also klar kann man jetzt ganz klar sagen, Preetz kann und darf als Alibi jetzt nicht mehr herhalten. Und jetzt muss halt jeder zeigen, was er kann. Ne? Aber das ist jetzt halt auch wieder müßig, sage ich jetzt mal, Preetz da auch alles wieder zuzuschieben, was ja viele Leute gemacht haben. Man muss jetzt gucken, ähnlich wie Ralf es gerade für Union schon sagte, am Ende zählt der Klassenerhalt. Und dem muss jetzt alles untergeordnet werden. Und dann wird sich halt auch weiter zeigen, wie es da weitergeht. Weil, wie gesagt, hinter Michael Preetz, wie du es ja gerade gesagt hast, Martin, kann sich jetzt niemand mehr verstecken.
Und ich glaube, generell besteht ja bei Hertha der Wunsch, dass sich auf verschiedensten Ebenen etwas ändert. Da kommen wir vielleicht nochmal zum Punkt zurück, den Bunki schon angesprochen hat. Also, dass im Sommer schon eine Demission von Preetz im Raum stand, davon weiß ich ehrlich gesagt nichts. Was im Sommer passiert ist, ist, dass das Präsidium darüber beraten hat, ob man mal schauen sollte, ob man einen dritten Geschäftsführer findet und dass der Personalausschuss des Präsidiums dann daran gearbeitet hat, ein entsprechendes Anforderungsprofil zu schreiben und dann eben zusammen mit einer Personalagentur Kandidaten gesichtet hat, eine Longlist erstellt hat, eine Shortlist und man sich letztlich auf Handvoll oder weniger als eine Handvoll Kandidaten geeinigt hat, mit denen dann eben auch intensivere Gespräche geführt worden sind und man am Ende dann eben beschlossen hat, dass Carsten Schmidt als dann auch ganz klar Vorsitzender der Geschäftsführung installiert wird, der eben von den bisher wirkenden Geschäftsführern dann eben auch gewisse Arbeitsbereiche übernimmt, eben bei Preetz das vorhin schon angesprochene Thema Kommunikation, bei Ingo Schüller eben auch Thema Marketing, und so dass sich die beiden dann eben auf ihre Kernfelder konzentrieren können und wir eben auch einen vorsitzenden Geschäftsführer haben, einen dritten Geschäftsführer haben, der eben zum einen diese neuen Themen übernimmt, der auch alles, was vorhanden ist, durchleuchtet. Und auch da ist und war ja schon in der Öffentlichkeit, dass Carsten Schmidt eben jetzt dieses Projekt, wie heißt es, ich glaube Goldelse, wenn ich richtig erinnere, angeschoben hat, wo im Moment die Mitarbeiter befragt werden und wo er im Moment dabei ist, jetzt nach fast 2 Monaten im Verein, eben sich immer mehr ein Bild zu machen, um dann eben auch Vorschläge zu machen, wie die Struktur künftig aussehen muss, kann und sollte. Und ich glaube, dann wird es sicherlich auch für das Präsidium nochmal ganz spannend, inwieweit man diesen Vorschlägen folgen kann, folgen möchte, wie das dann personell aussieht, wie das eben auch auf der Geschäftsstelle organisatorisch aussieht. Also ich glaube, bei Hertha ist da grundsätzlich sehr, sehr viel Potenzial in verschiedenen Bereichen zu heben. Und ich glaube, das braucht natürlich auch einfach alles seine Zeit. Das geht eben auch nicht alles von heute auf morgen. Aber ich glaube, das wird interessant zu beobachten sein.
So, gibt es da noch Fragen zu der BSC? Bunke, hast du noch einen?
Was heißt Fragen? Wie gesagt, ich bleibe dabei. Es wird jetzt sehr, wie sagtest du gerade eben, es wird sehr interessant. Ich dachte, ich will das Derby weiterhin haben, weil das tut dieser Stadt nicht schlecht, wenn wir hier 2 Clubs in der Bundesliga haben. Wird schwierig. Ich glaube, das schaffen wir, dass man Geduld braucht, trotz allem. Das habt ihr eben ja selber betont, und dass man halt sehen muss, was dann nächstes Jahr ist. Also von der Summe der Einzelspieler waren wir uns ja alle einig, dass Hertha besser aufgestellt ist als Union. So.
Das hat aber in dem Derby gezeigt. Also,
ja, ein Einspruch, euer Ehren. Das Derby ist ein Kapitel für sich. Ohne die rote Karte von Andrich bei gleichzeitiger Führung wird das interessant, ob das wirklich so läuft, dass du mit Unterzahl unter dem Dauerdruck und erst nach Labbadias vernünftigen Umstellung übrigens in der zweiten Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit war Hertha ideenlos, dann irgendwann mal einkassierst und das zu schnell ging und deswegen verloren ging, ist eine Sache für sich. Also Hertha hat verdient gewonnen, Punkt, aber wir haben erheblich dazu beigetragen.
Das mag sein, das kommt beim Fußball schon mal vor. Aber ich habe bei Hertha zumindest bei dem Spiel auch den Eindruck gehabt, dass die Mannschaft durchaus zu motivieren ist und dass, wenn die irgendwie heiß gemacht werden, wenn der Derby-Charakter noch ein bisschen in die Mannschaft hineingetragen wird, dass dann auf einmal ganz andere Kräfte freigesetzt werden können.
Ich möchte ja tatsächlich nochmal dazu sagen, 2020 Hertha Union 7-1, ne?
Ja, richtig. Deswegen müsst ihr ja auch hier 2021 bitte drinbleiben, weil sonst gibt es kein Rückspiel 2021.
Und ganz ehrlich, also ich glaube, es gab auch noch einige andere Spiele, in denen zumindest phasenweise angedeutet wurde, was in dieser Mannschaft steckt. Also ich erinnere mich auch gern eigentlich an das Spiel bei Bayern München zurück, wo ihr gut aufgetreten sind, wo quasi mit Jessica Nankam dann irgendwie da der Ausgleich fällt und wir dann am Ende doch noch knapp verlieren. Also ich glaube, die Mannschaft hat ihr Potenzial immer wieder angedeutet. Ich glaube tatsächlich, dass eben diese Führungsspieler tatsächlich im Moment schmerzlich vermisst werden. Und am Ende, man auch sagen muss, vielleicht war das auch insgesamt so eine Spiralbewegung, ne? dass natürlich eben durch dann den einen oder anderen Rückschlag die individualistisch veranlagten Spieler dann eben mehr zu ihrem Individualismus geneigt sind, als dazu Mitspieler in Szene zu setzen und so weiter und so fort. Ich glaube, da hat sich eben die Spirale für uns nach unten gedreht. Ich glaube, damit wir dann jetzt auch die Kurve zum nächsten Thema bekommen. Ich glaube, dass man im Südosten der Stadt sieht, wie so eine Spirale eben auch nach oben gehen kann, dass eben ein Team, was füreinander da ist, was auch Ausfälle kompensiert, Rotsperren und so weiter, dann auf einem Level spielt, das ihn wahrscheinlich vor der Saison nur wenige so zugetraut haben.
Marco, das mit deinem Beispiel Hertha und Bayern, das ist eine herrliche Blaupause zu Hertha, zu Union mit Leipzig. Also ich glaube, dass man sich nach dem sehr guten Auftritt von Hertha, die mindestens einen Punkt in München verdient hatten, damals sehr stark innerlich drin gesonnt hat, wie toll man gewesen ist. Und im nächsten Spiel gab es, glaube ich, dann die Überraschung, das böse Erwachen. Und so ähnlich wie Union mit Leipzig das Spiel 1-0 verloren hat und hinterher sagte, ach, war ja alles super eigentlich, ne? Hat man dann in Augsburg halt mit dem 10% weniger es nicht hingekriegt. Man darf sich von einzelnen punktuellen Auftritten da nicht blenden lassen. Und ich sehe, dass Hertha gegen bessere Mannschaften eigentlich fast immer besser ausgehen als gegen schlechtere. Die haben offensichtlich auch das Problem, das Spiel selbst zu machen. Das haben aber viele in der Liga, bis auf vielleicht die Bayern oder Dortmund und Leipzig. Und Gladbach, aber ich sehe da halt nicht, dass du dich da irgendwie sagen kannst, ja, das klappt schon alles. Ne? Aber gut.
Nee, also das wollte ich auch nicht andeuten, um dir da ganz kurz zu antworten. Also ich habe einfach nur gesehen, dass die gesagt, dass die Mannschaft ihr Potenzial angedeutet hat. So, dass man sich darauf nicht ausruhen kann, da stimme ich dir komplett zu, unterschreibe ich sofort. Sondern ich glaube, es geht einfach nur darum, quasi das, was als Potenzial drinsteckt, regelmäßig auf den Platz zu bringen. Und das reicht dann hoffentlich, um die für den Klassenerhalt benötigten Punkte zu sammeln.
Also machen wir mal den Deckel zu. Ich persönlich glaube nicht,
dass... Ich darf noch ein kurz letztes.
Ja, bitte.
Dazu, meine Angst, die ich dabei habe, ist, dass diese Mannschaft eigentlich zu gut ist für den Abstiegskampf und daran Probleme kriegen könnte. Wir haben es schon häufiger erlebt, dass Mannschaften, es geht jetzt nicht um Hertha an sich, sondern dass Mannschaften, die eigentlich technisch beschlagener sind, individuell besser sind oder sonst was, wenn die sich auf einmal dann in diesen Abwärtsstrudel drinnen fanden, kein Mittel vom Kopf her gefunden haben, da rauszukommen. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr und deswegen ist Dardai wahrscheinlich in diesem Zeitpunkt nicht die falscheste Wahl. Also, weil der da eventuell den Ball
auflegen kann. Plus Zecker als Co-Trainer, also ich glaube, da sind schon die richtigen Leute an der Linie, die dann eben auch mit den Spielern auf dem Platz eigentlich gut umzugehen wissen sollten.
Entschuldigung, Martin.
Oh, Altjud, ich bin's gewohnt.
Danke, ich halte mich jetzt zurück, ich sage jetzt nichts mehr heute.
Gerade jetzt, wofür du eingeflogen wurdest, ja, jetzt musst du sprechen und jetzt willst du nicht mehr sprechen, das ist ja super.
Wollen wir nicht mal eine Zigarettenpause machen?
Nee, gibt's nicht. Ja. Aus dem Alter sind wir raus.
Dann nehme ich euch jetzt mit auf den Balkon, ist mir wurscht.
So. Mach mal. Also machen wir jetzt mal bei Hertha einen Deckel drauf. Meine Prognose ist, Hertha wird den Klassenerhalt schon schaffen. Dafür sind einfach 3-4 Mannschaften einfach viel, viel schlechter. Also gerade Köln finde ich miserabel diese Saison. Mainz und Schalke, das ist albtraumhaft. Und bei Mainz ist die einzige Hoffnung, dass die Wintertransfers jetzt tatsächlich die Mannschaft irgendwie besser machen und dass da die Statik im Spiel auf einmal also
wieder... Ich fand das Mainzer Ergebnis am Wochenende traumhaft.
Ich fand das auch sehr gut. Ja, weiß zwar nicht, gegen wen die gespielt haben, aber sie haben gewonnen.
Ich glaube, gegen einen Vorort von Marc Ranstedt.
Ach, Fuschel am See. Stimmt, da war ja was. So, und wer ist auf Platz 16? Bielefeld ist ja auch noch mit dabei. Naja, Uwe Neuhaus wird das schon richten. Ja. So. Nee, also, die Überschrift für den zweiten Block, den wir jetzt nochmal machen werden, ist Union. 2 Spiele verloren. Ist das jetzt der Anfang der Niederlagenserie und geht der Fahrstuhl jetzt nach unten und muss Union vielleicht doch noch ein bisschen aufpassen? Also zum Retten oder zum Relegationsplatz muss ich mal kurz gucken. Sind es, glaube ich, dann doch nur 13 Punkte. Also wenn man mal überlegt, wie Schalke letztes Jahr die Rückrunde gespielt hat, da muss man schon aufpassen. Passiert das so?
Nein. Ein klares Nein.
Warum?
Ich glaube, die Mentalität ist eine andere. Ich würde es jetzt nicht mit Hertha vergleichen wollen, aber da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die kann Hertha auch noch wehren. Hatten wir ja gerade festgestellt, fehlt. Aber da stehen, ich sag mal, ich übertreibe, bring mal eine Floskel, da stehen 11 Freunde auf dem Platz. Die werden rechtzeitig von ihrem Trainer eingenordet, wenn sie zu luschig, also nicht luschig wären, wenn sie zu lässig wären und anfangen Fehler zu machen, wie jetzt in Augsburg. was meines Erachtens das, die schlechteste Saisonleistung in diesem Jahr gewesen ist.
Vielleicht anders.
Ja, intern vielleicht nicht, aber zumindest öffentlich hat er gesagt, dass das nicht so ist, stimmt. Aber man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Wir spielen das zweite Jahr Bundesliga. Man hat uns auch wie im ersten Jahr als mit den Absteiger schlechthin schon gesehen. Auf einmal kriegen die Jungs da einen Lauf und von den 18 jetzt Spielen haben sie 7 gewonnen. Also davon hat am Anfang hat man nur zu träumen gewagt und jetzt ist es wahr geworden. Jetzt sind mal 2 Spiele in Folge verloren gegangen. Mein Gott, auch wenn es 3 Spiele in Folge verloren gegangen sein sollten, dann vielleicht, man weiß es nicht, kann ja passieren. Wir hatten im letzten Jahr 4 Spiele am Stück in Folge, die wir verloren haben und haben die Kurve wieder bekommen. Ich glaube schon, dass wir wissen, dass für uns nur der Klassenerhalt zählt und alles andere wäre naiv zu glauben, dass wir da oben mitspielen könnten. Es sei denn, wir spielen mit jedem Spiel, ich habe es vorhin schon mal gesagt, am oberen Limit. Aber das ist von der Kraft und von der, das ist einfach nicht zu leisten. Also ich denke schon, wir werden das ein oder andere Spiel noch verlieren, aber wir werden mit Sicherheit, so wie ich die Jungs spielen sehe, mit Sicherheit die Klasse halten.
Meine Frage. Wenn ich mir das angucke, ich meine, es sind jetzt noch 16 Spiele, 40 Punkte ist ja so die magische Grenze. Und ich sag mal, wenn man es ganz, ganz minimal ansetzt, 3 Siege, 3 Unentschieden aus 16 Spielen sind locker drin bei Union.
Ja, richtig. Ja, also denke ich auch. Deshalb denke ich so, aber es ist nicht, also es ist einfach nicht die Zeit dafür da, die Saisonziele zu verändern und sagen, wir haben jetzt mal oben angeklopft an Platz 4 und Platz 5. Das ist jetzt unser nächstes Ziel. Das ist es nicht und das wird es auch so schnell nicht sein. Wenn wir in 10 Jahren Bundesliga noch immer dastehen, wo wir jetzt sind, dann kann man, glaube ich, mal solche Sachen in Anspruch nehmen. Aber aktuell sollten wir da kleine Brötchen backen. Und ich glaube, das weiß jeder im Verein und das wird ja auch nicht anders kommuniziert. Also oberstes Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt. Denn der wird es, wenn wir den für dieses Jahr schaffen sollten, also für diese Saison, auch im nächsten Jahr sein. Also was anderes kommt bei dem finanziellen Aufwand, den wir ja da leisten, knapp 60 Millionen, das ist ja nun ein Bruchteil von dem, ich glaube, der zweitniedrigste Spielerwert, also nee, Quatsch, Gesamtwert in dieser Liga. Also da zu erwarten, dass man da oben mitspielt, das sind wirklich nur die kühnsten Träume.
Also, sorry, wenn ich da einhake, aber ich glaube, ja, also natürlich sollte man nicht erwarten, da oben mitzuspielen, aber im Moment ist die Chance da. Und ganz ehrlich, ich weiß auch bei uns im Verein gab es ja immer wieder Stimmen, die dann gesagt haben, naja, und Europa League und dann Mehrfachbelastung und so weiter. Ich glaube tatsächlich, wenn sich die Chance bietet, dann sollte man sich der nicht verwehren. Und das heißt nicht, dass man es jetzt auf Biegen und Brechen anpeilen muss und so weiter. Aber wenn Union in dem Lauf, in dem sie sich dann bis auf die letzten beiden Spiele befunden haben, dann doch wieder aufnehmen kann und das am Ende da endet, dann ist natürlich die nächste Saison mit einer Doppel- bzw. Dreifachbelastung, je nachdem, wie man sich im Pokal anstellt.
Vierfachbelastung. Marco, vierfach. Es kommt ja noch die Stadtmeisterschaft hinzu.
Ja, aber wollen wir da wirklich drüber reden? Stadtmeisterschaft. Also irgendwie scheint mir die im Moment sehr eindeutig vergeben. Wenn es dazu kommen sollte, dem sollte man sich nicht verweigern, weil das natürlich auch einfach in der Entwicklung des Vereins auch eben einen Schritt bedeuten kann, den man eben sonst erst in Jahren machen könnte. Und von daher blutet mir natürlich oder würde mir das Herz bluten, da hinter euch zu stehen am Ende der Saison. Aber wie gesagt, wenn sich euch die Chance bietet, ergreift sie.
Also das kann man ja Union Berlin eigentlich auch nicht wünschen, in die Europa League zu kommen, wenn man nur mal so die Statistik und die Geschichte der letzten 15 Jahre nimmt, wenn Mannschaften à la Mainz, Augsburg, Freiburg dann im UEFA Cup oder in der Europa League gespielt haben, dann ging es eigentlich im nächsten Jahr immer absolut gegen den Abstieg oder beziehungsweise dann folgte auch postwendender Abstieg in den meisten Fällen. Also ich glaube auch nicht, dass man das bei Union wirklich will. Und meine Eingangsfrage zielt ja auch schon so ein bisschen darauf ab, dass man eher auf die untere Tabellenhälfte weiterguckt als auf die obere. Wobei es natürlich jetzt schön war, wenn man sich mal die Kicker-Tabelle zusammengesteckt hat und Union war auf einmal am Freitagabend auf Platz 4. Aber ich möchte die Frage mal noch mal so ein bisschen hinlenken auf die letzten zwei Spiele, weil ist es ein Zufall, dass nach der Affäre mit Nadim Amiri und Florian Hübner Union gegen Leverkusen und alles, was danach folgte, dass genau nach diesen zwei Spielen Union zwei Spiele verliert?
Ja. Ja, und ich kann es auch gern begründen, weil das Spiel danach war Leipzig und da hast du überhaupt nicht gemerkt, dass die Truppe sich hat von den Wirren, die von außen kamen, hat anstecken lassen und hat in Leipzig mit einer ihrer besten Saisonleistungen gezeigt. Und ähnlich wie Hertha in München mit einer ihrer besten Saisonleistungen gezeigt haben, kann man gegen diese Mannschaft wie also Marc Ranstedt und gegen Bayern halt verlieren, egal wie gut man spielt. Das war halt das erste Spiel nach dem Leverkusen-Ding. Das kannst du verlieren. Umgekehrt, Augsburg wird ein anderer Schuh draus. Das darfst du eigentlich nicht verlieren. Nicht so, wie du dieses Jahr unterwegs bist. Und das, was Fischer dann hinterher nach außen als positiv betrachtet hat, teile ich nicht ganz. Es hat aber eins gezeigt. Diese Truppe ist nicht dazu in der Lage, als Favorit, als eine Mannschaft mit mehr Ballbesitz, andere Mannschaften so zu bespielen, dass du ihnen Lösungen aufzwingen kannst. Zumindest nicht, wenn Leute wie Gentner und Kruse fehlen. Wenn wir die dabei wären, wäre das interessant geworden, weil auch da mal halt mal dann irgendwie drauftreten oder Lücken finden, Spielverlagerungen, die sowohl Kruse als auch Gentner besser können als viele andere bei uns in der Truppe. Die Niederlage gegen Leipzig kann passieren, die in Augsburg ist selbst verschuldet und die zeigt halt auch, dass wir halt noch nicht so weit sind, dass wir als Mannschaft wie Bayern oder Dortmund oder Leipzig halt schwächere, tiefstehende Gegner einfach so auseinanderfädeln können. Dazu ist Union nur an guten Tagen in der Lage und das war halt kein guter Tag in Augsburg. Insofern ist das, was wir da erlebt haben, Zufall, beides mal.
Also wenn du jetzt mal die beiden Spielsysteme vergleichst von der letzten Saison und von dieser Saison, was fällt dir da am meisten auf? Also außer, dass die Ergebnisse am Ende gut sind, sondern auf dem Platz, wie spielt Union? Was hat sich da verändert?
Also Union hat halt nicht mehr nur dieses Stilmittel mit hohem Pressing, zweite Bälle erobern oder einen langen Schlag aus der Abwehr heraus, wo vorne ein Anderson die Bälle festgemacht hat und dann die nachrückenden Spieler die Chancen dann nutzen konnten, sondern es sind sehr viele Tore die Saison herausgespielt, herauskombiniert von hinten durchaus gefallen. Die Union hat beginnend seit dem Derby, muss man sagen, Stück für Stück wieder mehr auf dieses alte Stilmittel aus der letzten Saison zurückgreifen müssen, weil halt technisch versiertere Spieler wie Kruse und Gentner lange Zeit gefehlt haben und immer wieder weitere Verletzungen dazu kamen, die das hätten vielleicht kompensieren können. Aber sie sind flexibel in der Lage, von Dreier- auf Viererkette umzuswitchen, je nachdem, was der Gegner erforderlich macht. Sie versuchen immer noch von hinten heraus zu spielen, spielerische Lösungen zu suchen und verlegen sich dann auf die andere Variante, wenn das nicht klappt. Da hat sich schon deutlich eine Variabilität gezeigt, die wir in der letzten Saison nicht hatten, wo halt die Spieler, die sie geholt haben, eindeutig den Kader qualitativ in der Breite und in der Klasse verbessert haben. Das sind all diese Elemente, die einem dafür Mut machen, dass da mehr geht. Und jetzt komme ich auch zurück dem, was ihr sagte, Europacup. Nee, will ich auch nicht. Aber ich will halt so weit wie möglich, also Platz 8 oder sowas am Ende der Saison ist durchaus drin. Mit dieser Truppe, mit dieser Leistung. Und das würde in der Fernsehgeldtabelle dann nächstes Jahr vielleicht durchaus was ausmachen können.
Genau, und so wie man sich das, wie ich mir das Spiel in Augsburg angeguckt habe, muss ich sagen, Augsburg hat gut Videobeobachtung betrieben. Die haben sich einfach die Spiele von Union vorher angeguckt. Denn diese eklige Spielart kam diesmal nicht von Union, sondern die kam von Augsburg. Und auch das schnelle Anlaufen im Prinzip, dass man gezwungen wird, von hinten raus mit einem langen Ball zu arbeiten und versucht hat, dann Becker hinter die Linien zu schicken, das haben die antizipiert. Also die waren, der Ball ist spätestens dann von Becker irgendwo in den Fuß von Augsburger gelandet. Also die Augsburger haben, muss man dazu sagen, haben das sehr gut gemacht. Also die haben uns mit eigenen Waffen geschlagen. Wir wussten mit 75% Ballbesitz nicht wirklich viel anzufangen. Also da kam ja nicht eine Torschance dabei heraus. Umgedreht nutzt Augsburg die erste Chance und macht ein Tor. Ja, damit hast du uns natürlich wieder einen Zugzwang gebracht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben wirklich eine gute Chance, wenn wir am oberen Limit spielen. Das wissen die und das werden sie auch beim nächsten Spiel wieder abrufen. Denn ich sag mal so, mit Gladbach kommt ja auch nicht so eine einfache Laufkundschaft, sondern da kommt auch eine Mannschaft, die Dortmund mit 4-2 gerade dermaßen in Grund und Boden geschossen hat. Wo ich sage, das ist so ein Spiel, was Union eigentlich liegt, als Underdog ins Spiel zu gehen und zu wissen, mit Kampf und Kraft zur Freude.
Ich glaube auch, selbst wenn du das nächste Spiel in Gladbach verlierst, ist immer noch nichts passiert, außer dass du 3 Niederlagen in Folge hast. Du wirst in der Saison einen Durchhänger haben. Das kann sein, dass der jetzt passiert. Aber danach wirst du halt auch, wie vorhin Wolf richtig beobachtet hat, sagst du, wie viel, sagtest du 3 Siege, 3 Unentschieden oder was hattest du vorgerechnet? Ja, ne? War ja 3 Siege, 3 Unentschieden. Genau. Aus 16 Spielen, die wirst du halt irgendwo kommen. Du holst mal wieder 3 Punkte und weißt ja, jetzt hast du die 30-Punkte-Marke übersprungen, wo du sagst, okay, Ziel ist in Sichtweite. Dann spielst du mal unentschieden wieder an einer Stelle, wo du das eigentlich vielleicht verlieren müsstest. Also ich sehe auch, die 40 Punkte werden sie auf jeden Fall voll machen. Und dazu sind sie halt innerlich zu sehr darauf erpicht, dass sie nicht da oben auf dem Platz, an den Plätzen an der Sonne hingehören, sondern sich an anderen Sachen orientieren. Ich glaube, sie werden nicht überhaupt noch in Abstiegsgefahr geraten oder in die Nähe geraten. Und die Nähe, sage ich mal, ist alles unter, sage ich mal, 5 Punkten. Um 5 Punkte. Insofern kann man dir im Rest der Saison da in Ruhe entgegengehen und sich vor allem darauf freuen, wenn Leute wie Bojan Palou oder dann vielleicht Kruse und sowas dann wieder zurückkommen. Weil das für unser Taiwo Awoniyi, der heute in der Kicker-Rangliste durchaus als einer auftauchte, den man im Blick haben sollte, im Moment ein bisschen überspielt wirkt, scheint offensichtlich. Der hat ja noch nie in seinem Leben auf dem Niveau, sage ich mal, so viele Spiele in Folge ineinander für über 70, 80, 90 Minuten gemacht. Also zumindest nicht in einer Liga wie England, Deutschland, Spanien oder Italien.
Wenn ihr Charlottenburger jetzt mal da drauf schaut, also wie nehmt ihr das denn wahr? Also wirkt das wie ein Albtraum für euch, dass die Union auf einmal oben stehen und ihr steht da unten drin?
Also ich nehme das tatsächlich nicht als Albtraum wahr. Ich gönne es am Ende Union. Klar wäre es schöner, jetzt selber da oben zu stehen. Aber ich sehe das tatsächlich sehr realistisch und momentan ist es halt nicht drin. Und Union kann es ja jetzt aktuell sehr gerne genießen. Es wird auch sicherlich wieder andere Saisons geben.
Mit Sicherheit.
Marco, wie also, nimmst du das?
Also ich war auch in der Zeit, als es um den Aufstieg in die erste Liga ging, immer jemand, der stark dafür argumentiert hat, dass die erste FC Union es idealerweise in die erste Liga schafft, einfach weil ich auch damals schon der Meinung war, dass genau dieser Konkurrenzdruck auch innerhalb der eigenen Stadt auch meinem Verein bei einer Gewinnung von Profil helfen könnte. Und tatsächlich, also ich habe ja vorhin angedeutet, mein erstes Spiel 1991, das war ja dann noch recht frisch nach der Wende, da war es also in der zweiten Liga damals noch völlig üblich, die Fanfreundschaft zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Union zu besingen. Das heißt, da bin ich auch so ein bisschen mit sozialisiert worden. Und auch wenn mir da sämtliche Sympathien über die Laufe der Jahre abhandengekommen sind, unter anderem, weil quasi das einzige Spiel, wo ich beim Fußball jemals überfallen wurde, in der Alten Försterei war, bin ich trotzdem der Meinung, unsere großartige Stadt kann mindestens 2 Bundesligisten vertragen. Und da wird es mal Tabellenendstände geben, die mal so aussehen. Und am Ende muss es natürlich der Anspruch von Hertha BSC sein, noch so lange wie möglich die Position 1 in der Stadt zu verteidigen und deutlich zu machen, warum wir das sind und wie wir uns auch vom Club aus Köpenick unterscheiden und abheben und eben auch insgesamt einfach ein bisschen weltoffener, zugänglicher vielleicht sind, als es die Rot-Weißen da in ihrer Ecke sind. Und natürlich ist es nicht schön, aber nach dieser Saison kommt man neu und dann wird es wieder neu angegriffen.
Marco, du findest Hertha weltoffener?
Ja, natürlich.
Absolut.
Also das deckt sich mit meiner Wahrnehmung des Vereins überhaupt nicht, aber ich finde also Hertha leider dieses nicht zu Unrecht, dieses Image der grauen Maus, der außerhalb der Westberliner Stadtteile und in Teilen des Brandenburger Landes eigentlich wenig Sympathien genießt.
Aber es hat
und deswegen versucht seit Jahren dagegen anzuarbeiten. mal mehr, mal weniger erfolgreich. Meistens nicht ganz so erfolgreich. Und dass Union unabhängig von seinem Sektierertum, das ihm nicht ganz zu Unrecht nachgesagt wird, lange Zeit sehr viel offener war für viele Sachen. Wenn du dir glaubst, das ist andersrum, das ist lustig. Dann ist die Selbstwahrnehmung offensichtlich bei uns beiden oder bei uns dreien dann halt eine komplett andere.
Also ich weiß nicht, ob die Moderation uns jetzt diesen Exkurs gestattet.
Natürlich.
Aber
immer. Wir haben also, ich glaube, Folgen gehabt.
Ich glaube, also ein graues Maus offene, ein graues Maus-Image hat ja nichts mit Offenheit zu tun. Und ich glaube, das ist eben ja genau der Unterschied, dass bei Union sehr viel der Definition über eben dieses, was du eben Sektierertum genannt hast und über eine Abschottung und eine Abgrenzung nach außen passiert und quasi so ein bisschen diese Wagenburg-Mentalität oder das gallische Dorf oder welches Bild auch immer man bemühen möchte, da versucht wird zu befeuern und was ja bis dahin führt, dass quasi auf dem S-Bahnhof schon gesichtet wird, ob da möglicherweise irgendwelche Touristen zum ersten Mal in die alte Försterei kommen wollen und die dann vom Stadionbesuch abgehalten werden. Ich glaube, also natürlich ist das auch quasi dem großen Stadion geschuldet, in dem wir spielen und so weiter. Aber letztlich, jeder, der zu Hertha kommen möchte, ist bei uns willkommen. Ich glaube, wir bilden die Vielfältigkeit der Stadt in unserem Verein schon seit Jahren sehr, sehr deutlich ab. Bei uns, ich will jetzt gar nicht diese Sachen jetzt zwangsmäßig bemühen, aber am Ende der erste schwul-lesbische Fanclub der Bundesliga, das war eben Hertha BSC, die Hertha Jungs gehören zu uns, wie eben auch ganz viele, die nicht in diesem Fanclub organisiert sind. Ganz viele andere Subkulturen finden sich bei Hertha wieder und ich glaube, diese Zugänglichkeit unterscheidet die beiden Vereine schon extrem. Und also, wie gesagt, das sehe ich jetzt nicht völlig unheimlich vom Image nach außen und von irgendwelchen Sympathien, sondern ich glaube, es geht einfach darum,
Bunky?
In letzter Zeit in der Entwicklung, die ich auch negativ sehe, als ich sie kennenlernte seit 1999, so lange arbeite ich beim Kurier und schreibe über sie, wesentlich offener, weltoffener war. In den letzten Jahren ist die Tendenz innerhalb der Fanszene auch zur stärkeren Abschottung. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass sehr viele Hipster, Zugereiste und sonstige Menschen, die halt in Berlin nicht ursprünglich ansässig waren, das Herz für Union in den letzten 10-12 Jahren entdeckt haben und da auch herzlich willkommen geheißen worden sind. Dass im Moment gewisse Tendenzen sind, wie du auch leider vorhin betontest, die Freundschaft zwischen Union und Hertha gibt es nicht mehr und wird auch nicht mehr wiederbelebt werden können. Und erst recht nicht nach den Vorkommnissen beim letzten Spiel in Köpenick. Ich glaube, das hat endgültig das Tischtuch zerschnitten auf vielen Seiten. Trotz allem war...
Warte mal, Bunky, da muss ich dich mal unterbrechen. Bei wem hat das Tischtuch zerschnitten? Also ich hatte nämlich auf der anderen Seite, also auf, sag ich mal, auf einer etwas niedrigeren Ebene, die Leute, die sich da aufhalten und auf Parolen achten und auf Klischees achten, da würde ich sagen, ja, da hat es sozusagen zum Zement geführt, dass die Haltung, die man gegenüber den anderen hatte, sich noch verfestigt hat und verschlechtert hat. Aber auf der anderen Ebene gibt es auch Leute, also ich sag mal jetzt uns hier intern, ja, Rolf, Ralf, ich und guten anderen Herr Tanner haben wir jetzt nicht dabei. Da muss ich schon sagen, da haben wir viel mehr miteinander geredet und da gab es auch eine ganz andere Form von Diskurs, weil es auf einmal so einen offensichtlichen Konflikt gab, den die Öffentlichkeit ausgetragen hat und auch die Medien ausgetragen haben und auch sehr schnell, sag ich mal, überzeichnet haben und auch verkürzt haben. Also gerade nach diesem besagten Spiel mussten ja auch beide Pressesprecher eine Menge Arbeit leisten, das klarzustellen, wer war denn da eigentlich in den jeweiligen Blöcken und wer hat denn da eigentlich was gemacht und wer hat den ersten Schritt gemacht, woher kam was und so, um es aufzuräumen. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass das Tischtuch für immer zerschnitten ist, weil es auch auf einer anderen Ebene einen guten Austausch gab zwischen Union-Fans und Hertha-Fans.
Ich glaube aber, Bungi meinte eher das Tischtuch hinsichtlich einer Freundschaft zwischen Hertha und Union. Das, was vor dem Fall der Mauer und kurz danach immer noch besungen wurde. Ich glaube, die Generation derer, die das betrifft, wie wir, die diese Zeit ja noch irgendwie erlebt haben, die ist nur naturell, ist ja irgendwann nicht mehr vorhanden. Die meisten, die heute zur Union kommen oder die jetzt irgendwann auch mal wieder Hertha entdecken, dahin gehen zu wollen, die sind mit einer ganz anderen Grundsituation aufgewachsen. Die kennen diese Situation nicht mehr. Die kennen halt nur diesen Status quo, wie er jetzt herrscht. Und dass man da jetzt aktuell nicht von einer Freundschaft sprechen kann, das ist leider so und das wird auch bei vielen so wahrgenommen. Und da wird man auch dieses Tischtuch, und ich würde jetzt mal dieses Symbol auch wieder verwenden, nicht wieder kitten können. Was nicht heißt, dass wir nicht untereinander anständig miteinander umgehen können. Also das ist ja schon das Minimum, das sollte so sein. Und ich habe es immer wieder gesagt, ich bin dafür, im Stadion muss man sich anpöbeln können, es muss auch mal laut und deftig werden, aber man muss immer in der Lage sein, nach dem Spiel zusammen ein Bier gehen zu trinken und zu sagen, okay, wir haben uns im Stadion, haben uns angefetzt, jetzt ist einfach Bier trinken angesagt oder Wein trinken angesagt, was auch immer. Und diesen Punkt muss man einfach wieder finden, dass man in der Lage ist, solche Spiele mit dem nötigen Abstand dann auch zu betrachten.
Also da muss man auch, also wenn wir jetzt schon dieses Fass lange aufgemacht haben, muss man doch zwei Fragen stellen. Erstens, war die sogenannte Freundschaft zwischen Hertha und Union eine richtige Fanfreundschaft, wie das so früher gepflegt wurde zwischen Vereinen, dass dann auch so Schals geteilt wurden und was weiß ich. Und die zweite Frage ist, gibt es denn diese Fanfreundschaften zwischen Vereinen und Fans heute immer noch und ist das nicht ein Auslaufmodell, wo man einfach auch durch das alltägliche Aufeinandertreffen in den Ligen, in den Wettbewerben gesehen hat, eigentlich ist eine Fanfreundschaft per se totaler Quatsch, weil es nicht geht, weil man sich eben anpöbelt, weil es mal auch heiß hergeht und sich da die Wogen nicht immer glätten lassen.
Also ich kann zu der Zeit vor 1991 eben wenig aus eigener Erfahrung sagen, aber ich habe natürlich viele Kontakte in die Fanszene und ich kenne die Geschichten ein Besuch im anderen Stadion hat sich ja für beide Seiten, also für die eine Seite war es, glaube ich, nahezu unmöglich und auch für West-Berliner war es ja jetzt nicht ganz trivial, zu den Spielen in den Osten rüber zu fahren. Ich weiß aber, das ist passiert. Ich glaube, es ist auch belegt, dass das auch in der alten Försterei das eine oder andere Mal dann ein HOE aufbrandete und eben, wie gesagt, diese Freundschaftsgesänge im Olympiastadion ohnehin. Ich weiß auch, dass bei den Europapokalauftritten, wann immer es für Hertha in den Ostblock ging, generell Fans aus der DDR gab und natürlich auch insbesondere vom ersten FC Union Berlin, die dann eben die Chance wahrgenommen haben, die Hertha bei einem Auswärtsspiel eben im befreundeten sozialistischen Ausland hieß, sagte man, glaube ich, zu besuchen und zu unterstützen. Also ich würde das schon als echte Fanfreundschaft ansehen. Da wurden Schals ausgetauscht und so. Und das war damals auch alles ja noch nicht irgendwie aus dem Fanshop, sondern da ging es noch um selbstgestrickte Sachen häufig, und zwar auf beiden Seiten. Also diese Devotionalien gibt es auch noch, die hat auch der eine oder andere noch zu Hause. Also ich glaube schon, das war eine richtige und echte Fanfreundschaft, die dann eben über die Jahre nach der Wende hat man sich auseinandergelebt, würde ich jetzt vielleicht mal etwas euphemistisch formulieren.
Leute wie Manne Sangel auf eurer Seite oder bei uns die Hupes oder sonst was waren ja nie welche, die irgendwie zwischen Rot-Weiß und Blau-Weiß Probleme gesehen haben. Das ist ein Problem der jüngeren, nachwachsenden Generation und hat sich jetzt leider manifestiert. Das ist, was ich meine. Ich glaube nicht, dass das jetzt... wir werden noch, da wir sind alles Berliner, mehr oder weniger, ob Zugereiste, hier Eingeborene oder noch später dazugekommene. Wir werden hinterher schon in vernünftigen Kreisen weiter ein Bier trinken gehen, aber das sind die vernünftigen Kreise. Und Entschuldigung, es gibt halt auch im Fußball auch einige Teile, die das nicht und die bestimmen sehr oft das Bild in der Öffentlichkeit.
Ja, und also noch, vielleicht um noch kurz auf den zweiten Teil von Martins Frage einzugehen. Ich glaube schon, dass es noch einige sehr lebendige Fanfreundschaften gibt. Ich glaube natürlich, das ist eine Herausforderung, wenn man in der gleichen Liga spielt und auch gegeneinander spielt. Das war so aus meinem eigenen Erleben, wenn eben Hertha auf den KSC getroffen ist. Trotzdem, das waren ganz besondere Spiele, sowohl im Olympiastadion wie auch in diesem Fall dann im Wildpark in Karlsruhe. Ich glaube, das gibt es. Ich glaube, es hat auch eine Chance, vielleicht auch eine sehr geringe Chance bestanden, dass man das eben auch vielleicht auch eher teilweise von außen so diese erwartete Rivalität zwischen Hertha und Union, dass man das vielleicht hätte anders managen können und dass das vielleicht etwas ganz Besonderes hätte sein können, dass es zwei Clubs aus einer Stadt gibt, die sich so einer überbordenden Rivalität verweigern. Dazu ist es nicht gekommen. Es ist, wie es ist. Ich glaube eben, es wird künftig keine Fanfreundschaft geben. Ich glaube einfach, der Weg, wie man miteinander umgehen muss, das muss eine gesunde Rivalität sein. Wie Bunky auch gesagt hat, da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren, was da auch im Gästeblock in der Alten Försterei passiert ist. Da gibt es keine zwei Meinungen drüber, und zwar wahrscheinlich bei 95% unserer Anhänger oder vielleicht sogar 99% oder noch ein ganz bisschen mehr. Das ist beschämend, was da passiert ist. Und ich glaube, dass trotzdem die richtigen Maßnahmen und Schritte danach eingeleitet worden sind, auch am Ende auf beiden Seiten. Sowas kann, darf und soll nicht wieder vorkommen. Dass wir uns hier irgendwie gegenseitig aufziehen und dass der eine besser sein möchte als der andere. Also das gehört für mich dazu. Und da bin ich dann auch wieder bei Ralf, auch im Stadion. Könnte es passieren, dass ich im Eifer des Gefechts etwas sage, was ich hinterher beim gemeinsamen Bierchen so nicht mehr wiederholen würde. Aber genau darum geht's. Also ich finde, die 90 Minuten, da geht's nur um meinen Verein. Da kenne ich dann eben auch keine Freunde auf der anderen Seite mehr, aber wenn der Abpfiff durch ist, dann muss ich vielleicht noch dreimal durchschnaufen, aber danach können wir uns ein Getränk aufmachen und das Spiel Revue passieren lassen.
Das klingt fast zu schön, was du gerade gesagt hast.
War es jetzt das Schlusswort?
Ich hoffe nicht. Nein, Bunky, du bist ja noch da.
Manchmal bin ich ein Poet.
Ein Poet, das ist ja schön.
Und ein Träumer.
Oh, also, ich finde ja auch ganz schön, wenn Union tatsächlich vor Hertha landet, aber ich finde es erschreckend, dass so viele Leute darauf rumreiten. Dass sie das ständig. Warum kann man nicht mal einfach genießen, was es schön ist, und muss es dem anderen aufs Butterbrot schmieren? Das sind so die Sachen, die vor allem in den sozialen Netzwerken mir auf die Nerven gehen dabei. Setz dich hin, lächel, genieße und freu dich. Ich muss das dem anderen nicht unter die Nase reiben, weil, wie heißt der Spruch, sei nett zu den Leuten auf dem Weg nach oben, du begegnest ihnen wieder auf dem Weg nach unten. Das kommt auch wieder anders.
Eigentlich hätten wir so ein Phrasenschwein heute aufstellen müssen. Das ist schade, dass wir das nicht gemacht haben.
Das ist ja toll geworden.
Aber Bunky, was du sagst, ja, ich erinnere mich an ein Spiel, da war ich mit Erik Lautenschläger Hertha gegen St. Pauli, bei Union gegen St. Pauli. Union hat relativ unverdient 1-0 gewonnen, weil eigentlich hätte Pauli einen Elfmeter kriegen müssen. Wie hieß der Stürmer von Pauli? Nicht Azuzi, wie heißt er?
War das das Spiel mit dem Erdhügel vor Himmelmann? Wie hieß er? Himmel?
Ich weiß, ich kenne die Kurierüberschrift noch.
Aha.
Sag. Himmelmann poltert in die Hölle.
Also es ging auf jeden Fall 1-0 aus und ja, wie es bei Union so üblich ist, man feiert die eigene Mannschaft und vor uns stand so ein junger People, der dann rufen musste, Scheiß St. Pauli, Scheiß. Und Erik hat den einfach mal rund gemacht, hat gesagt, halt die Klappe und freu dich jetzt über den eigenen Sieg. Und Bunky, da steckt sehr viel drin. Also ich finde auch Häme gegen Hertha, ja, man, ab und zu mal ein bisschen pieksen muss man machen.
Ja, aber dann bitte mit Niveau und Stil.
Naja, klar.
Ja. Nicht aber, halt Hauptsache vorher, nein, nichts Hauptsache vorher, Hauptsache Klassenerhalt. Und nach Hauptsache Klassenerhalt im Moment liebäuglich schon sage, Einschläge, Tabellenplatz möchte ich am Ende der Saison sehen von den Eisernen, weil das ist drin, hilft in der Fernsehgeldtabelle, hilft in der weiteren Entwicklung. Und falls das Wiedererwarten noch besser läuft, sie werden es dann mitnehmen, aber sie werden halt nicht das Ziel Europa ausrufen, nur damit irgendwelche anderen Gazetten genüsslich dann davon schreiben können, wie der Absturz programmiert ist. Jetzt verpasst Union alle Saisonziele oder die Europa oder sonst was. Das ist ja genau das Richtige. Da ist die Wagenburg-Mentalität in dem Fall aber auch notwendig, denke ich mal.
Gut, dass beim Kurier einer sitzt, der das verhindern wird. Beim Kurier.
Ja, wenn ich im Dienst bin, ja.
Naja, ich dachte, du bist der Einzige, der da über die schreibt.
Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Ja, aber gut, also ich sag mal so, ich verliere lieber 100 Mal gegen Hertha BSC als einmal gegen Club X.
Also Martin, außerdem ganz kurz, das war übrigens ein unnetter Wunsch, weil das hieß ja, dass ich 724 oder 24/7 arbeiten müsste. Ich muss mich auch mal erholen. Ich
Union bin mein schläft vier- auch, dann musst du auch schlafen, wenn Union schläft.
Ja, genau. Die Welt, die wird sich weiter drehen ohne mich, heißt es, glaube ich, bei My Fair Lady.
Jeder ist ersetzbar.
Hm. Ja. Aber um zu unserer Ausgangsfrage zurückzukommen, wie sich Union entwickelt hat.
Gut, dass du bist, Ralf.
Genau, um da mal einen kleinen Break zu machen. Letzten Endes fand ich schon sehr bemerkenswert, wie der spielerische Fortschritt sich über den Sommer hin verzogen hat. Diese Weitsichtigkeit von Oliver Runert, muss ich echt sagen. Manchmal habe ich gedacht, Olli, leg bloß das Telefon weg, nicht noch einen einkaufen. Aber jeder Einkauf oder jeder Zuwachs, den er Union gebracht hat, war echt weitsichtig und hat auch wirklich was gebracht. Am Anfang dachte ich auch, okay, mit Andersen, schade. Ja, okay, 6 Millionen in der Tasche oder wie auch immer.
Bester Verkauf der Vereinsgeschichte, meiner Meinung nach.
Ja,
Verkauf? Oder was? Entschuldigung, kam mal kurz gerade nicht an.
Bester Verkauf der Vereinsgeschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Und genauso wie bei Bayern München Marco Reus der beste Nichtkauf aller Zeiten war. Meiner Meinung nach.
Okay.
Aber gut,
So weit sind wir ja noch nicht. Aber letzten Endes habe ich gedacht, oh Gott, wo soll das mal hinführen? Wo soll das hinführen, wenn wir unseren Zielspieler vorne nicht mehr haben? Und auf einmal funktioniert es auch anders. Man spielt auf einmal ein feines Füßchen, ein feines Bällchen und weiß auf einmal hinten raus zu kombinieren. Und das hat mich dann schon, freudig gestimmt, dass auch anderweitig nicht nur der lange Hafer nach vorne und warten, wird schon jemand abnehmen, sondern dass man auch in der Lage ist, technisch auf engstem Raum sich aus Gefahrensituationen rauszukombinieren. Und dann halt, gut, okay, Becker war im letzten Jahr noch nicht so gut drauf, er musste sich wahrscheinlich auch noch eine Weile einnehmen.
Aber Alter, wie ist der denn geworden? Das hat ein bisschen
genau, auf einmal läuft einer mit dem Ball schneller, als alle anderen denken können, wo er manchmal flankt und wen erwartest du denn da vorne? Wer soll dich denn überholt haben? Das hat sich ja mittlerweile auch verändert, weil man ja einfach, ich sag mal, auch der Taiwo ist nicht der langsamste. Also man hat schon eine spielerische Entwicklung genommen, ohne viel Geld auszugeben. Und glaube, das ist so was, wovon sich einige was abgucken können. Ich gucke jetzt nicht nach Charlottenburg, sondern generell, dass man mit wenig Geldeinsatz, man kann Typen sich ranholen. Und das ist, glaube ich, das Zauberwort, was Union macht, dieses Mantra. Es müssen Typen sein, die in die Mannschaft passen.
Also eine Sache, die da sehr auffallend ist, also es sind natürlich nicht alle Transfers richtig, aber du machst auch natürlich Sachen mit Trial-and-Error-Prinzip. Ich sag mal, ein Keita Endo, den du ranholst, weil du sagst, der hat Potenzial, wir gucken mal, ob das passt. Bislang hat es nicht ganz so hingehauen. Bei Becker waren sie von dem Potenzial komplett überzeugt. Dass er letztes Jahr das nicht abrufen konnte, lag ja auch an verletzungsbedingten Sachen. Aber gerade im Sommer hat zum Beispiel Runert, und der ist für mich der zentrale Baustein des Aufschwungs der letzten 3 Jahre, dafür gekämpft, dass der nicht halt vorzeitig seine Zelte hier abbricht oder sonst was, sondern dabei behalten wird, und im Moment zahlt das ja auch zurück. Mhm. Einen Menschen wie Max Kruse davon überzeugen zu können, dass er hier Spaß haben kann, und nur das, wenn er das haben kann, kickt er jetzt noch irgendwo. Der hat es nicht mehr nötig, für 2,50 Mark mehr woanders hinzugehen, sondern er will einfach, er hat Bock auf Kicken, will ein vernünftiges Ambiente haben, und das hat er hier gefunden. Und wie sie sich in verschiedenen Sachen vor ihm stellten, zum Beispiel der nicht ganz so cleveren der Shisha-Bar-Affäre, nenne ich sie jetzt mal, ne? Mhm. Wo Runert auch dahin gesagt, Moment mal, er hat gegen nichts verstoßen, was nicht erlaubt ist, also was verboten ist, sondern, ne, ja, es war nicht clever vielleicht, aber er hat nichts Verbotenes getan. Also hört auf, da jetzt hier die moralische Messlatte sonst so hoch zu legen. Also die Spieler sehen ja auch, dass die Verantwortlichen dann vor ihnen stehen und sie schützen. Und das spricht sich dabei ja auch rum. Also da haben Leute dann schon Lust drauf. Und ein Gentner hat ja nicht umsonst gesagt, er bleibt das nächste Jahr hier, weil der hätte ja jetzt längst in Stuttgarter sich auf seine Managerposten vorbereiten können. Seine beiden Brüder sind im Verein ja, glaube ich, auch, oder zumindest einer ist da irgendwie Nachwuchsleiter oder sonst was, sich Stück für Stück da wieder in Stuttgart einarbeiten können. Das sind alles verschiedene kleine Mosaiksteinchen, die im Moment zu einem wunderbaren Puzzlespiel zusammenkommen. Dazu ein Trainer Fischer, der in der Schweiz für das, was ihn jetzt bei uns auszeichnet, oder beziehungsweise auch da eigentlich ausgezeichnet hatte, rund gemacht worden ist. Er hat einen Kader und guckt, was kann ich mit dem machen? Nicht so muss mein Fußball sein, am Laptop entworfen und jetzt müssen die Spieler danach arbeiten und es klappt nicht, sondern er hat gesagt, einen Kader, was kann ich mit denen machen? Hat er in der zweiten Liga gemacht, hat er in der ersten Liga gemacht, macht er jetzt wieder. Und natürlich möchte er auch gern wie Bayern München in der Champions League Phase da alle in Grund und Boden pressen und filigran zur Bunde spielen. Da aber weiß, dass er den Spieler nicht dafür hat, macht er das Optimale aus dem, was er da hat. Und das ist, glaube ich, im Moment eine der ganz großen Stärken.
Aber jetzt haue ich mal einen raus. Also nach den ersten 4-5 Spielen bei Union habe ich gesehen, wie die auf einmal kombinieren, wie die auf einmal auch, wie die Außenverteidiger, die Außenstürmer überlaufen haben, sich in Position zum Flanken gebracht haben und in Spielsituationen gekommen sind. Das gab es bei Union letztes Jahr nicht. Und an was hat mich das erinnert, diese Saison, nach 4-5 Spielen? An Bayern München. Also diese Passsicherheit, auch dieses in die Strafräume kommen und wenn der Ball im Strafraum ist, die zweiten Bälle und auf einmal sind da andere Spieler und hauen die Dinger rein. Nicht ohne Grund hat der Union so viele verschiedene Torschützen auch schon gehabt, weil tatsächlich so viele Leute auch da teilnehmen. Plus natürlich die wahnsinnigen Standardsituationen von Christopher Trimmel. Aber wie Union ballsicher kombiniert, was Fischer da gemacht hat, ist für mich Wahnsinn. Also für mich ist Urs Fischer drei Viertel des Erfolgs von Union Berlin. Und was da im Sommer gearbeitet wurde und auch jeden Tag gearbeitet wird, kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Und ähnelt meiner Meinung nach von einer Art zu spielen schon eher den Bayern als
Ja, komm, Ball flach halten, also so nicht. Das ist eine Mannschaft, die
genau,
halt...
Das machen sie ja. Eher Ball flach halten dies Jahr als lange Bälle, ne?
Aber ich hätte jetzt mal eine Frage.
Ja.
Was läuft eigentlich mit der Jugendarbeit bei Union? Also die findet aus meiner Sicht tatsächlich ja nicht wirklich statt.
Nein, stimmt nicht. Du musst gucken, woher kommt der Verein, wo hat er sich hinentwickelt. Also ich habe jetzt mal den Zeitraum der letzten 20 Jahre, wo ich Union-Berichterstatter gewesen bin, angeguckt und oder mitverfolgen dürfen. Es war damals eine Phase, wo die Jugendmannschaften von Union nicht mal in den Bundesligen spielten. Und geschweige denn in der Regionalliga eine Rolle spielten. Inzwischen haben sie ihre Jugendarbeit so vorangetrieben, dass sie halt in den Bundesligen drin sind und auch nicht mehr automatisch absteigen, sondern jetzt sowohl B- als auch A-Jugend eine ganze Weile geschafft haben, jetzt drin zu bleiben in Folge. Und es sind halt auch, und das, okay, den Fehler gebe ich hier sofort zu, die Abschaffung der U23 bei Union ist Mist für die weitere Entwicklung von Talenten. Bin ich halt komplett anderer Meinung als die Vereinsführung. Ich hätte die immer beibehalten. Aber du hast auch jetzt wieder ein, zwei Spieler, die in der A-Jugend oder B-Jugend drin sind, von denen du Hoffnung hast, dass sie rauskommen. Dass du jetzt einen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, nach Hoffenheim verloren hast, ist zwar bitter, aber der kam ja ursprünglich nicht von Union, sondern aus Hohenschönhausen. Also der hat ja nicht mal DNA gefressen gehabt. Also da konntest du nicht erwarten, dass er da irgendwie sich hinsetzt und wartet. Union hat eine Jugendarbeit, die auch kommt. Und wenn das Nachwuchsleistungszentrum jetzt endlich, ich glaube, die letzten rechtlichen Voraussetzungen sind irgendwie in den letzten Wochen gefallen, schlacht mich tot, ich habe ja auch nicht alles mitgekriegt, vorangebracht worden, wenn das Nachwuchsleistungszentrum endlich eine eigene Heimstätte kriegt mit Trainingsplätzen, Spielplätzen und sonstigen Sachen, wird es auch da weiter vorangehen. Und der ursprüngliche Anspruch, das ist auch das Lustige, vor 10, 15 Jahren hat Zingler behauptet, wenn wir 10 Jahre mit unseren Jugendmannschaften in der Bundesliga sind und davon 3 Jahre halt nicht oder 4 Jahre, dann ist das gut. Inzwischen ist das Anspruchsdenken da auch anders. Aber umgekehrt, wann habt ihr das letzte Mal bei Hertha einen Spieler aus der A-Jugend rausgekriegt, der zum Stammspieler bei Hertha wurde? Der Sprung ist riesig. Nicht nur bei Union, noch schlimmer ist es bei den Bayern logischerweise, ne? Da hast du ganz wenige. Ich glaube, der letzte Jugendspieler, der bei Bayern durchgeschlagen ist, ist jetzt Davies. Nach wie vielen Jahren das erste Mal wieder einer? Also das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Also Jugendarbeit gibt es auf jeden Fall.
Ja, Davies ist jetzt gerade Jugendarbeit. Den haben sie auch teuer aus Kanada verpflichtet.
Ja, gut. Sagen, ja. Ja, Entschuldigung, war ein schlechtes Beispiel.
Aber dann aber ja noch ist doch jetzt ein junger Mann, der
Ja, den haben sie aber auch für, wo kam der her, Chelsea oder sonst wie, oder PSG. Ja. Also das ist auch kein Beispiel für Bayern eigentlich. Sie haben aber inzwischen auch das Auge, dass sie halt in den B- und A-Jugendlichen Bereichen jetzt die ganz großen Top-Clubs in Europa hingucken. Wer hat das Potenzial, holen wir den jetzt schon zu uns, bevor er horrende Ablösesumme kostet. Ne? Also da nehmen sich ja alle nichts. RB Salzburg oder Leipzig oder wie auch immer klauen den Spieler hier, Chelsea klaut den Spieler da, Arsenal dort und die nehmen sich da ja alle nicht und gucken, versuchen da ihren Weg zu gehen.
Man kann ja auch tatsächlich, was den Nachwuchs angeht, ganz gut anführen, Ron Torben Hoffmann, der ist ja eigentlich aus Rostock gewesen, dann hat Hertha sich den in der frühen Jugend geholt, dann ist er nach Leipzig und jetzt zu Bayern, glaube ich, in der Reihenfolge.
Mhm. Ja.
Ja. Also auch da sieht man, was im Nachwuchsbereich passieren kann.
Was ist Netz für einen Spieler, den ihr da jetzt gestern...
Den fand ich auch spannend, wo der auf einmal herkam. Also ich...
Ja gut, also der, ja. Der ist ja nicht neu. Also Luca Netz ist ja Linksverteidiger und der ist ja im Verein schon länger bekannt. Hat er jetzt auch gerade erst eine Fritz-Walter-Medaille, ich glaube, in Silber bekommen. Und ich sag mal, wer hat da ein bisschen verfolgt, der hat den jetzt schon länger auf dem Schirm.
Muss ich sagen, ich verfolge euch ja nur die erste Mannschaft im Prinzip, für den Rest gebricht es mir auch an Zeit, aber dass ja jetzt die Bayern schon darüber nachdenken, den als Backup eventuell holen zu wollen, da habe ich dann auch vorhin, als ich das irgendwo, ich glaube in der Süddeutschen sogar gelesen habe, gesagt, aha, okay. Ja. Ihr habt ja natürlich eine gute Jugend, aber nicht umsonst sind eure Mannschaften die ganze Zeit in den letzten Jahren hier mal Pokalsieger geworden, mal Meister auch geworden, wenn ich mich nicht ganz glaube, war das die B-Junioren, ja, die das letzte Meister geworden sind, ne? Aber der Sprung ist halt von dem Jugendspieler hin dann in die gestandenen Bereiche. Witzigerweise scheint mir die ganze zweite Liga nur aus Ex-Hertha-Torhütern zu bestehen im Moment.
Also ich glaube, grundsätzlich, man sieht eben viele bei Hertha ausgebildete Spieler insgesamt in den deutschen Profiligen, bei den verschiedensten Vereinen, auch im Südosten Berlins. Also ich glaube, um kurz auf Luca Netz zu kommen, das ist eben genau dieser schwierige Zeitpunkt. Der Junge wird, glaube ich, am 15. Mai volljährig, 18. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt kann und muss und darf er selber entscheiden, ob er den Vertrag fortführt und unterschreibt oder ob er auf irgendwelche Avancen von anderer Seite eingeht. Das ist ja ein Problem, was nicht nur bei Hertha besteht, dass genau dieser Zeitpunkt von Vertrag, den die Eltern für jemanden unterschrieben haben, dann genau zu diesem Zeitpunkt natürlich alle an dem Jungen graben werden und die größten Versprechungen machen. Von daher muss man sicherlich sehen, was da passiert. Aber ja, also ich glaube, er hat halt in den letzten Jahren eben immer mal wieder Spieler dabei gehabt, von Hahnemeyer, Jordan Torreira und so weiter, die ihre Qualität auch schon gezeigt haben. Sicherlich kein kompletter Überflieger, also selbst irgendwie ein Samardzic, der eben zu Rasenballsport gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob er in der Annahme gewechselt ist, da sofort Stammspieler zu sein. Ich glaube, inzwischen hat er ja einige Einsätze gesammelt. Ich glaube, die gute Jugendarbeit von Hertha ist schwer zu bestreiten. Und ich glaube, das habt ihr auch schon ganz richtig angedeutet. Da kann jemand glänzen in der Jugend, wie er möchte. Und das ist auch nicht nur bei Hertha so. Und da gibt es eben auch diverse Medaillenträger der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, aus denen eben kein Profifußballer am Ende geworden ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, mit dem Ergebnis unserer Jugendarbeit können wir grundsätzlich stolz sein, wobei ich auch der Meinung bin, dass Hertha auch in diesem Bereich einfach nochmal nachlegen muss, weil eben viele andere Vereine da jetzt investieren und dabei Hertha in den vergangenen Jahren keine wirkliche Vorwärtsentwicklung stattgefunden hat. Da ruht man sich sehr auf den bisherigen Erfolgen der Akademie aus.
Ich hab ja eigentlich auch nur, weil Rolf von so ein bisschen ketzerisch diese Fragestellung gibt es auch in der Jugendarbeit aufstellte, darauf hingewiesen. Fakt ist, wie gesagt, vor 20 Jahren gab es in unserer Region Hertha und andere talentierte Menschen, die nicht bei Hertha untergekommen sind, nach Rostock oder Cottbus gegangen, Anfang dieses Jahrtausends. Das haben viele Leute schon verdrängt. Das waren damals die Nachwuchsleistungszentren, wo die dann hingegangen sind. Dann tauchte irgendwann halt Leipzig auf als Global Player, muss ich leider inzwischen sagen, und hat die Talente mit abgeworben für horrende Summen, die eigentlich auch die Preise im Nachwuchsfußball kaputt machen. Aber man sollte mal gucken, wie viele Talente die verschlissen haben und die halt auch psychisch gebrochen diese Akademie da verlassen haben. Und heutzutage haben wir halt Hansa und Cottbus sind verschwunden. Du hast jetzt Leipzig, Hertha und Union als Leuchttürme in einer östlichen Hemisphäre der Bundesrepublik, um es so rum mal auszudrücken. Nicht Leuchttürme des Ostens, das wäre jetzt falsch gesagt. Also da hat sich schon erheblich was verändert in den letzten 20 Jahren. Und natürlich, welcher Verein, welcher Fan träumt nicht davon, dass jemand aus dem eigenen Stall kommt, hochkommt und dann halt Top-Niveau hat. Also was Besseres gibt es doch für einen gar nicht, ne?
Ja, also ich glaube, das ist die Sehnsucht des traditionellen Fußballfans. Von daher, wir geben die Hoffnung nicht auf.
Ich meine, die Voraussetzungen sind natürlich bei Hertha genial. Also mit der Hertha Akademie sind natürlich gigantische Voraussetzungen, da Nachwuchs auch nach und nach an die einzelnen Hertha-Mannschaften ranzuführen. Das ist ja das, was wir eigentlich auch irgendwann wollen, mit einem Nachwuchsleistungszentrum ähnliche Voraussetzungen schaffen zu können. Aktuell ist das alles über die Stadt verteilt. Und das ist natürlich für einen Jugendlichen, der Fußball spielen will, nicht so attraktiv, als wenn er sagt, ich gehe da in ein fertiges Konstrukt namens Hertha Akademie und weiß, ich werde da von einer Mannschaft zur nächsten betreut und habe alles auf einem Gelände. Daran arbeiten wir ja auch mit dem Nachwuchsleistungszentrum am hoffentlich bald Bruno-Bürgel-Weg. Das ist halt der lange Weg, den wir gehen, und ich sehe es ähnlich wie Bunge, die Abschaffung der U23 war ein großer Fehler, wirtschaftlich bedingt, wie man es begründet hat, aber vielleicht sollte man drüber nachdenken, weiß nicht, ob das so einfach geht zu sagen.
Du kannst nicht wieder von unten, du müsstest von ganz unten anfangen, ja. Du müsstest mit irgendwelchen anderen Vereinen fusionieren, also für mich würde ich sicher, obwohl die Union 06 ist inzwischen auf Kreisebene abgesagt, ne? In Berlin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wenn die wenigstens sowas wie Bezirksliga gewesen wären, dann hätte man vielleicht drüber nachdenken können, ob man dann endlich wieder den weggewanderten, in 50 Jahren weggewanderten Teil des Vereins sich reinholt oder sowas, um ein paar Spielplätze zu überspringen. Aber diese Ochsentour kriegst du nicht mehr hin. Das ist eine einmalig strategisch getroffene Entscheidung, die du nach meinem Dafürhalten nicht revidieren kannst. Oder, das wäre übrigens dann auch sehr lustig, jetzt wieder sehr viel Graswurzel oder Grassroot-Movement, dass du halt als Fans eine zweite Mannschaft gründest und dann halt Stück für Stück die nach oben schiebst, bis sie halt in die Bereiche kommen, wo halt der Verein es wieder sinnvoll erachten würde, sie zu fördern. Das wäre aber, sag ich mal, gefühlt ein 10-Jahres-Projekt.
Aber es gibt doch...
Man kauft immer eine Lizenz ab.
Bitte, was, Rolf?
Man kauft einfach einem anderen Verein seine Lizenz ab.
Ja, oder Leipzig gerne. Oder
man macht es anders. Man guckt mal, was in Berlin denn noch so an Nachwuchsarbeit gemacht wird. Und ich glaube, wir haben hier in Berlin den größten, von den Mitgliedern größten Sportverein Deutschlands oder irgendwie sowas, also von den Teilnehmenden.
Viktoria,
genau. Also ich meine, da hat man ja einen Verein, mit dem man kooperieren könnte.
Vor allem, die haben ja einen Ex-Union als Trainer.
Also, Ruhe im Raum. Ich glaube, die Schwierigkeit, die natürlich generell besteht, ist, dass der Sprung, egal ob mit oder ohne U23, der Sprung in die erste Liga ist natürlich ein gewaltiger. Und dass man Talent hat, was von mit 17 Jahren eben in die erste Liga ins kalte Wasser geworfen wird und sich da vom ersten Spiel an durchsetzt, das ist eben das buchstäbliche Jahrhunderttalent, glaube ich. Und von daher in der aktuellen Situation, ja, ich glaube, Union ist dabei, da nachzuarbeiten. Aber ich bin jetzt nicht der profunde Union-Kenner. Aber ich glaube tatsächlich, dass in den bisherigen Derbys, die wir in der ersten und auch in der zweiten Liga gespielt haben, kein bei Union ausgebildeter Spieler auf dem Platz stand, sondern auch bei Union waren es dann immer, wenn es Berliner waren, Leute, die von Hertha kamen, oder? Bunky, hast du das zufällig im Kopf?
Stripski kam aus.
Oh, Kiering kein einziges Derby mitgemacht. Ich habe noch genau eins das im Kopf, Kiering. Wo er hinten mit dem damaligen Olympiastadion nicht war, sondern nicht spielen durfte. Skripski war auf jeden Fall dabei. Aber ja, natürlich haben wir in den letzten Jahren nicht viele Talente in der Richtung nach oben gebracht oder sonst was. Aber
Quiring noch.
Je höher du kommst, umso schwieriger wird es. Ja, aber Quiring ist das Paradebeispiel dafür, dass er in gewissen Niveaubereichen funktioniert hat. Aber in der zweiten Liga mit der Weiterentwicklung des Vereins, die der Verein ja über 10 Jahre gemacht hat, halt den Ansprüchen der Weiterentwicklung auch nicht genügt hat. Der hat am Anfang als junger Sprinter, als Union in der zweiten Liga gegen den Abstieg kämpfen musste, als Neuaufsteiger, seine Berechtigung gehabt, aber in dem Moment, wo Union oben mitspielen wollte und halt nicht mehr nur Punkte erkämpfen musste, sondern für Zweitliga-Verhältnisse spielen, bitte, wohlgemerkt, für Zweitliga-Verhältnisse spielen, dem Schritt nicht mehr mitmachen können. Und dann wurde halt auch, es ist ja nicht das einzige Beispiel, wo Leute, die wir hatten aus dem Nachwuchs, wie Christopher Menz oder Christoph Menz, glaube ich, und verschiedene andere den Verein dann verlassen haben. Steven Ruprecht, bin auch teilweise aus anderen Gründen. Da waren immer in den letzten 10, 12, 15 Jahren waren immer eigene Leute zu einem gewissen Zeitpunkt da, bis dieser Verein halt auf ein Niveau gewachsen ist, wo, das hat Marco vorhin genau gesagt, es verdammt schwierig ist, da sofort Fuß zu fassen. Und auch Hertha kennt es ja. Also die haben ja der kleine Dardai, der jetzt in Ungarn spielt, die haben es ja auch versucht. Jetzt ist der nächste Dardai bei euch im Nachwuchs, auf der Bank, nicht im Nachwuchs, der anklopft, da sind so viele hochtalentierte Spieler gewesen, die angeklopft haben.
Ich habe mir gerade mal rausgesucht, Marco, weil du das gesagt hast, ich habe mir gerade geguckt, wer bei dem legendären Hertha gegen Union 1-2 bei Hertha selbst ausgebildet war. Also die Aufstellung war damals Michael Erz, Hubnik, Lell, Mijatovic, Kobiaschwili, Niemeyer, Ronny, Rob Friend, Rafael Ramos, Rukavica und dann kamen noch Lustenberger und Domuchivski dazu. Also so richtig viel selbst ausgebildet war da auch nicht.
Ja, das stimmt.
Also gerade so in Zweitliga-Zeiten hat man dann doch eher auf gestandene Zirkuspferde gesetzt, als den Nachwuchs eine Chance zu geben.
Na gut, da ging es ja damals vor allem auch darum, schnellstmöglich wieder aufzusteigen. Also man hat ja die beiden Zweitliga-Saisons ja auch direkt genutzt, um wieder aufzusteigen. Das ging halt nur mit gestandenen Spielern.
Aber ich find die Diskussion so ein bisschen, ich finde sie schön, ja, eigene Spieler aus dem eigenen Reihen, aus der eigenen Jugend im Verein, in der Profimannschaft zu sehen. Aber ich finde, das ist irgendwie auch so eine Sehnsucht aus einer anderen Zeit. Also der Fußball von heute ist definitiv nicht mehr dazu da, um Eigengewächs auf dem Platz anzufeuern. Also der Zug ist schon lange abgefahren. Also insofern, ich kann mich damit sehr gut anfreunden, Geraldo Becker und Avoni anzufeuern und zu wissen, die kommen nicht aus der eigenen Jugend.
Also ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, weil, wie gesagt, dazu habe ich auch schon so viele vielversprechende Jugendspiele gesehen. Und ich glaube tatsächlich, also für 2010 hast du recht, ich glaube, wenn man dann an die Derbys 2012 guckt, also da stand dann mit Burchard, Holland und Benatira 3 Leute aus dem eigenen Nachwuchs auf dem Platz. Aber also, ich ziehe meine Aussage von vorhin zurück, dass war nicht vollständig richtig und faktisch belebt. Da hat mir meine Erinnerung einen Streich gespielt.
Also das Schönste, was ich mir als Fußballfan vorstellen kann für meine Mannschaft, ist weniger das eingewechselte Spielen, als dass eine Mannschaft endlich mal einen Titel gewinnt. Und diesen sportlichen Anspruch sollten ja auch beide Mannschaften haben, irgendwo wieder mal was zu gewinnen. Und FDGB-Pokal und Meisterschaft 30-31 und ich glaube, die Hertha hat auch irgendwann mal das Hallenmasters gewonnen oder so oder den Supercup gewonnen. Das sollte nicht auf alle Zeiten das Einzige bleiben, was da in den Annalen steht.
Da bin ich dann wieder komplett bei dir.
Ja, und auch
Ligapokal haben wir zwischendurch noch gewonnen. Ligapokal dürfen wir nicht vergessen.
Den meinte ich, Ligapokal nicht. Supercup. Ja. Sehr wichtiger Wettbewerb, dass ich den unterschlagen habe. Verzeih mir bitte. aber auch aus Unioner Sicht. Ne? Ich meine, also gerade so Pokal, jetzt gut gegen Paderborn hat man gezeigt, Heimspiele sind doch nicht so gut. Wäre doch mal schön, mal wieder ins Finale zu kommen. Ja, also, und
die letzten beiden Heimspiele im Pokal endeten ja scheiße für uns.
Ja.
Also erst gegen Lautern verloren, ne, und dann 8 Jahre später gegen Paderborn. So schnell kann es gehen.
Bunky, weißt du eigentlich, ob jetzt diese komische dritte Europa-Liga eingeführt wird?
Ja klar. Der Punkt ist, wenn du aus Versehen in diesem Jahr Sechster wirst der Bundesliga, bist du nicht in der Europa League, sondern in der ECL, European Conference League und da nicht mal in der Gruppenphase, sondern in den Playoffs. Also in der letzten Qualifikationsrunde. Die haben ja heutzutage Quali, 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 dann kommen Playoffs und erst wenn du die gewinnst, bist du in der Gruppenphase. Und wie viel Kohle dir das Ding bringt, weiß für heutzutage kein Mensch, weil die UEFA käst sich nicht aus. Es wird garantiert weniger sein als in der Euroleague, in der Euroleague, Entschuldigung. Insofern ist das, ich weiß nicht, wie attraktiv das ist. Das einzige Ding für die UEFA ist interessant, dass sie aus bisher 80 Europacup-Startern jetzt 96 gemacht haben, also ab Beginn der Gruppenphase, und dass sie dadurch halt Wählerstimmen oder sonst was aus den kleinen Verbänden kriegen. Das ist auch alles.
Also ich würde mich freuen, wenn Union international spielt, weil es heißt ja nicht so ohne Grund, ne? Union international.
Irgendwann einmal.
Wir reisen weit, wir reisen viel. Also ist auch.
Ich verliere jedes Spiel. Das war Gladbach über 2 Jahre mit Auswärtsspielen. Nee.
Also ein bisschen träumen müssen wir jetzt doch, finde ich. So zum Ende hin. Ja, ich träume davon, dass Hertha die Klasse hält, dass Union Platz 7 belegt und dann.
Ich träume nicht, dass er die Klasse hält. Ich glaube, sie können das schaffen. Und ich hoffe, dass der da schnell genug aufräumt mit einigen Eitelkeiten bei den Leuten, dass sie das dann auch souverän schaffen und nicht mehr lange zittern müssen. Ich weiß zwar, dass in Düsseldorf alle mit Freude darauf gucken, auf eine mögliche Relegation gegen Hertha, weil da sind sie der Meinung, da hätten sie was gut zu machen. Oder nochmal nachzuholen.
Nee.
Aber nee. Brauche ich nicht. Vor allem, ich denke jetzt mal an meine Kollegen, wir hätten dann nach der Bundesliga-Phase nochmal 10 Tage Hochkampfzeit. Nee. Wir sind auch ganz froh, wenn der Mist vorbei ist und dieses komische Turnier in gefühlt 20 Ländern für 5 Mannschaften stattfindet, was man angesichts der immer noch nicht klaren Epidemielage durchaus einfach wegblasen sollte, weil es geht nur um Kohle, die da verdient wird. Ich kann darauf gut verzichten.
Aber es wird trotzdem.
Und ich glaube, dass Hertha eine Klasse. Ja, natürlich, ich kann es ja nicht verhindern. Ich möchte sehen, mein Punkt ist, Union soll am Ende einstelligen Tabellenplatz haben, Platz 8 oder 9, da kann man nicht super mit leben.
Oder 1.
Nee, das geht
nicht. Irgendwann.
Es gibt Entschuldigung, ich habe eine Begründung dafür.
Ah, nee, es war ein anderes Lied.
Es gibt hier in dieser Stadt eine Mannschaft, die besingt. Lautstark und oft, immer davon, dass sie 10-mal deutscher Meister waren und enden dieses Lied mit immer deutscher Meister. Und solange die Bayern nicht 11-mal in Folge deutscher Meister geworden sind, damit dieser Gesang endlich verstummt, müssen wir leider ertragen, dass die Bayern weiter Meister werden. Meine Deswegen Damen, ist Platz 1 für Union dieses Jahr tabu.
Meine Damen und Herren, wegen Bunky muss leider die nächste Saison und auch diese Saison und die übernächste Saison leider an den FC Bayern gehen. Das ist hiermit entschieden. Alle Podcasts dieser Welt, stellt euren Betrieb ein.
Ja, habe ich nichts gegen. Dann wird wieder mehr Zeitung gelesen.
Aber ich meine, halten wir fest, wir haben jetzt aktuell eine turbulente Zeit in Berlin. Bei Hertha ein bisschen mehr, bei Union ein bisschen weniger turbulent. Aber ein Spiel hat 90 Minuten und am Ende gewinnt Berlin.
Oh.
Ja, hoffe ich doch.
Kann man so sagen.
Immer noch die schönste Stadt der Welt.
Mhm.
Für euch nicht? Hallo?
Nee.
Martin, ja, in der Provence, glaube ich.
Nee, meine Lieblingsstadt ist Montreal. Aber das ist... egal.
Nur weil die
Maulung. Wirklich Berlin die schönste Stadt der Welt? Berlin ist die geilste Stadt der Welt, aber die schönste Stadt?
Ja, okay, schönste nicht, aber die geilste Stadt ja ist zumindest die aufregendste und ich finde, obwohl sie hat sehr schöne Ecken, ganz ehrlich. Und jetzt kommen wir nicht.
Können wir nochmal einen Spin-off machen?
Ja, schön. Was? Was können wir aufmachen?
Dafür können wir einen Spin-off machen. Plattsport der Berlin-Guide.
Ja, natürlich. Wir haben doch in der Pandemie nichts anderes zu tun. Wir könnten doch jetzt mal versuchen, damit Ressourcen zu heben.
Wir können über alle Bezirke sprechen. Fang einfach mal mit, keine Ahnung, irgendein schöner Bezirk. Fangen wir mal an mit.
Fangen wir an mit Zehlendorf. Warum muss Onkel Toms Hütte umbenannt werden? Okay, nee, wir politisieren gerade. Lassen wir das.
Eieieiei. Wie findest du eigentlich, dass Friedrich Merz nicht Vorsitzender geworden ist, wenn wir schon politisch wären? Okay,
ja,
lassen wir das Thema bleiben. Nein, aber schöner Stadtteil. Reden wir doch mal das nächste Mal über Hohenschönhausen, habe ich gerade gesagt.
Ja.
Ist doch schön. Ja. Also architektonisch.
Ich hoffe, dass wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, halt wir nicht darüber reden müssen, dass Hertha wirklich jetzt dann wirklich vor der Klippe steht oder sonst wie. Ich hoffe, dass wir nicht darüber reden müssen, dass bei uns halt das doch nicht nur eine zu erwartende sportliche Delle ist. Man hat ja auch schon Pferde, ne, vor der Apotheke. Ich glaube zwar nicht dran, aber sondern dass wir halt beim nächsten
denke
Mal
an hier. Denke an Schalke letztes Jahr.
Ja, Moment, da ist der Punkt, den ich vorhin genannt hatte. Wer von oben kommt mit anderen Ansprüchen und sich dann auf einmal im Abstiegskampf wiederfindet, hat damit mehr zu kämpfen als derjenige, der nichts anderes erwartet und sich vom ersten Spieltag dann drauf einstellt. Die Gefahr ist bei Union weniger gegeben in der Richtung, der Absturz von Schalke. Selbst wenn Union einen solchen Absturz hinnehmen würde, wäre es ja nicht Unerwartbares. Ich sehe das von einer ganz anderen Herangehensweise dann.
Ich glaube, die meisten Leute schalten jetzt ab. Wir kommen jetzt mal zum Ende.
Genau. Ich würde hinzufügen, ich hoffe, dass, wenn wir das nächste Mal in dieser Runde zusammenkommen, wir uns vielleicht von Angesicht zu Angesicht sehen könnten. Das wäre auch mal was, dass wir tatsächlich dann auch buchstäblich und nicht nur virtuell hier vor der Kamera anstoßen. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich habe mir viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir stimmen alle daran überein, dass wir dann doch irgendwie beiden Vereinen die Daumen drücken.
Absolut. Alles klar.
Absolut. So, einen wunderschönen Montagabend.
Na, aber wartet mal, falls die Leute noch weiter mit euch reden wollen, wo finden sie euch denn? Matthias, hast du irgendwie Twitter oder so?
Ja, das hatten wir schon mal gesagt. Also
nee, hatten wir in der Sendung noch nicht?
In dieser Sendung nicht, ach, muss ich jedes Mal wiederholen. Nee. Also Twitter findet man hier unter Bunkinho, ich muss das mal wahrscheinlich buchstabieren. Liegt übrigens an Hertha, dass mein Twitter-Nickname so ist. Also Bunkus, mein Nachname zu Bunki ist normal und dann habe ich das portugiesische NHO dahinter gehängt, weil Bunki von einer Dame in den Staaten besetzt war und weil bei Hertha gerade die ganzen Marcelinhos und sonst hier rumsprangen mit dem NHO, kam ich dann halt, als ich mich das erste Mal Twitter anmeldete, auf den Gedanken, ich hänge dieses NHO da hinten dran. Deswegen Bunkinho bei Twitter, Facebook Normalname, E-Mail schriftlich, vorname.nachname@berlinerverlag.com. ja. Oder bei euch nachfragen. Ihr könnt dann, wenn die Leute integer sind, meine Telefonnummer weitergeben.
Oha. Das vibriert schon das Handy.
Ja.
Die ersten Anfragen kommen rein. Aber Marco, dich meine ich eigentlich.
Warte mal, und natürlich in Verbindung damit, Leute, lest Printzeitungen.
Nein, kaufen. Lesen müssen wir nicht unbedingt, das können wir im Internet machen.
Was genau ist das? Wie funktioniert das? Wo, auf welche Internetseite muss ich dafür gehen?
Marco, du kriegst hier gleich einen.
Ja, also.
So, wer mich bei Twitter sucht, findet mich mit meinem Namen und dem Twitter-Handle mcw-1. Und wer nach meinem Namen googelt, wird auch die Homepage marco-wurzbacher.de finden. Da sind dann auch alle weiteren Kontaktmöglichkeiten aufgelistet.
Fantastisch. Rolf, deiner war nochmal?
Mich findet man tatsächlich bei Twitter unter @robtigarius.
Und Ralf?
Mich bei Twitter bei Hashtag, also hier Kringelchen, Eisern Ralf und mehr gibt's von mir nicht, außer dort bin ich dort, ich bin nur dort zu finden.
Fantastisch. Und falls ihr das hier gehört habt und gut gefunden habt, dann schreibt uns doch mal bei Twitter @plattsport und Facebook, Instagram. Noch nicht TikTok und erst recht nicht Clubhouse. und ja,
wie finden wir eigentlich dich?
Was?
Wie finden wir eigentlich dich?
Oh, mich? Einfach mal durch Kreuzberg laufen, ne? nein, ich bin jetzt auch wieder bei Twitter. Ja, ich musste mich wieder auskotzen. Ich glaube, Ekel-Alfred-78. So findet ihr mich da. Ja, seid ihr jetzt zufrieden? Bist du jetzt zufrieden, Rolf?
Absolut, vielen Dank dafür.
Genau, und bewertet diesen netten Podcast doch mal bei Apple Podcast.
Und hinterlasst eure Kommentare gerne bei uns auf der Homepage unter den Folgen.
Genau. So, dann danke, liebe Leute. Danke, Marco. Danke, Bunki. Danke, Ralf und Rolf. Schön, dass ihr da wart. Bleibt alle gesund. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder in dieser oder in einer anderen Rolle. Macht's gut, Jungs. Ciao.
Ciao. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.